Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 243. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Theresa.
Hallo.
André.
Moin.
Und Laura.
Hallo.
X steht für extrem, X steht für die Zahl 10 und auch der leider zu früh verstorbene Rapper DMX wusste schon, dass X eigentlich was Gutes bedeutet, André. Aber wir müssen heute klären, gemeinsam, ob das auch im Zusammenhang mit der Freitag der 13. Filmreihe ein gutes Ergebnis liefert, das X. Was glaubst du?
Ja, also für extrem, das werden wir mal sehen.
Hast du je hinterfragt, ob der Film Jason X heißt oder vielleicht sogar Jason 10?
Ich glaube halt, die offizielle Phrase, der übergenutzt wurde, war immer X. Also das haben sie auch selber gesagt, aber dass natürlich Jason, also dass die X für 10 steht, ist ja auch klar und passt ja auch, aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden sagen hören, Jason 10 oder Jason 10,
das
war immer Jason X.
Es gab auf jeden Fall wieder einen großen Zeitsprung von Jason Goes to Hell zu Jason X aus dem Jahre 2001. Der Zeitsprung klingt jetzt natürlich gewaltig, 93 bis 2001. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, warum der Zeitsprung eigentlich nicht so gewaltig hätte sein sollen, aber es denn tatsächlich wurde. Aber gerade, Laura, wenn wir den Vergleich ziehen zu den 80er Jahren, die wir hier ausführlich besprochen haben, jenem Jahrzehnt, in dem nicht nur gefühlt, sondern glaube ich fast tatsächlich jedes Jahr ein neuer Freitag der 13. Film kam oder maximal 2 Jahre dazwischen lang, da ist das natürlich schon gewaltig. Ne? Erster Sprung 1989, Jason Takes Manhattan, 4 Jahre später Jason Goes to Hell und jetzt 7 Jahre später Jason X, das ist doch schon eine Zeitenwende, kann man sagen, ne? Und spricht auch dafür, dass das jetzt nicht mehr so populär war, wie es vielleicht mal war.
Definitiv. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon gehört, dass von der Produktionssicht irgendwie die Vermutung im Raum stand, dass die Leute so ein bisschen übersättigt sind von Jason, obwohl das ja an sich jetzt nicht der Fall ist. Aber es könnte natürlich auch was damit zu tun haben, dass neue Ideen dann auch ein bisschen Zeit brauchen und dass man für die Idee hier noch länger gebraucht hat als sonst.
Ja, John S. Cunningham, der Produzent, hatte zu diesem Zeitpunkt immer noch die Hoffnung, dass es eine zeitnahe Umsetzung von Freddy vs. Jason geben könnte, dass das schnell in Produktion gehen könnte. Aber der Film bewegte sich allmählich Richtung Produktionshölle. Es gab keine Einigung über die Ausrichtung dieses Films. Man hat kein geeignetes Skript gefunden und man hat eben bei New Line Cinema auch schon wirklich viele Millionen an US-Dollar versenkt in diverse Autoren und ihre Skript-Drafts. Und Cunningham verlor dann allmählich auch die Geduld, wie auch viele andere. Und es ist ja so gewesen, dass zu dieser Zeit halt wirklich das Interesse an Jason und der Freitag der 13. Reihe und auch an Nightmare on Elm Street echt auf einem All-Time-Low war. Und das änderte sich natürlich auch nicht, je mehr Zeit verging. Und das Millennium näherte sich. Und schon S. Cunningham bekam eben das Gefühl, dass man die Zeit, wenn es schon dauert, bis Freddy vs. Jason irgendwann mal in Produktion gehen würde, dass man die Zeit eben nutzen könnte, um Jason zurück in Erinnerung zu holen, in die Erinnerung der Leute. Und er saß eben halt auch auf den Rechten der Reihe und verdiente aber kein Geld damit, André. Und das ist dann irgendwie klar, das haben wir ja auch schon bei vielen anderen Filmen reingehört, was bringt dir das, wenn du die Rechte an einer Reihe hast oder an einem Franchise hast und damit kein Geld machst, ne? Dann machst du natürlich irgendwelche Filme. Natürlich in der Variation, wie wir es oft bei Miramax gesehen haben, dass man dann halt irgendwelche billigen Hellraiser 6, 7, 8, 9, 10 oder sonstiges dreht, nur um die Rechte nicht zu verlieren. Aber du musst natürlich auch irgendwie Kohle machen, gerade wenn du irgendwie John S. Cunningham quasi kein anderes Steckenpferd sozusagen hast in deinem Portfolio, ne?
Ja klar, er war ja von Jason absolut abhängig und musste das irgendwie vorantreiben, weil das ja sein, auf jeden Fall sein Lebensunterhalt beigesteuert hat, dass es weitergeht und dass es Geld macht und dass damit er weiterhin Erfolg gehabt wird. Von daher, ja, dass er dann da irgendwie alles in Bewegung setzt und auch dann irgendwie verzweifelt, wenn er merkt, dass damit nur Quatsch gemacht wird und sich in zig Sackgassen gelaufen wird, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, und dementsprechend, ich erzähle gleich noch ein bisschen genauer, wie es dazu kam, ist dann Jason X entstanden, der, wie gesagt, im Jahre 2001 veröffentlicht wurde, produziert von Crystal Lake Entertainment, John S. Cunningham Films und von New Line Cinema. Amerikanischer Film, wie gehabt, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5 und auf der IMDb eine 4,4 von 10. Der Film wurde in den USA am 26. April 2002 veröffentlicht. Und das Spannende ist, dass der Film in Deutschland seine Premiere feierte, nämlich im Rahmen des Fantasy-Filmfests am 24. Juli 2001. Also damals, na, wir wollen nicht lästern, André, ne? Wir sind ja Fantasy-Filmfans-Anhänger, aber damals hat man hier noch für richtige Sensations-Screenings sorgen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass darüber reden wir ja oft, ne? Ob die, gerade unsere deutschen Festivals, ob die noch so diese Meilenstein-Dinger noch bekommen, so für Premieren. Auf der anderen Seite, es liegt auch so ein bisschen am Alter. Damals, als der Film natürlich rauskam, wusste auch keiner, dass den viele heute noch so feiern werden, ne? Und deswegen, nur weil, also das zu vergleichen, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Weil Filme, die jetzt heute laufen, dass die mal so kultig vielleicht werden, Spoiler. Das ist ja die Frage, das wissen wir dann auch erst in 10 Jahren. Vielleicht sagen in 10 Jahren auch alle so, boah, hier, weißt du noch, damals als, keine Ahnung, Evil Dead Rise beim FFF halt Premiere hatte. Irgendwie, keine Ahnung, sowas eben. Ne? Also das kann man immer schlecht wissen, deswegen möchten wir natürlich jetzt nicht, deswegen kann man schlecht das Programm von heute irgendwie runterreden, ja. Nur weil vor 20 Jahren mal Jason X da lief.
Aber ist schon krass, ne? So eine Weltpremiere.
Aber ist ein coole, ist auf jeden Fall super cool, ja.
Der Film hat 13 Millionen Dollar gekostet, wie das zustande kam, auch wie gewohnt später mehr, hat damit, so viel können wir jetzt schon mal verraten, enttäuschende weltweit 17,7 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, dann tut ihr das am besten auf der Doppel-Blu-ray-Edition, auf der man eben Jason Goes to Hell findet, aber nicht gucken sollte, und Jason X findet. Das ist die, ja, eigentlich einzige Blu-ray, auf dem ihr den Film gucken könnt. Wenn ihr natürlich noch die DVD irgendwo findet oder habt, könnt ihr die natürlich auch gucken. Der Film läuft 91 Minuten, hat in den USA ein R-Rating als Freigabe. In Deutschland bekam er eine Spio-JK, strafrechtlich unbedenklich. Kam dann auch ungekürzt auf DVD und VHS, aber im Juli 2004 indizierte die BPJM den Film dann und brachte ihn auf Liste A, aber nachdem dann im Laufe der kommenden Jahre bis ins Jahr 2020 allmählich alle Teile vom Index geflogen sind, ist das auch bei Jason X passiert und er hat dann mittlerweile eine keine Jugendfreigabe. Content Note, Laura, eigentlich nix, ne?
Nee, würde mir jetzt spontan
außer, dass der Film sehr nippelig ist, aber...
Nippelig.
Aber das ist jetzt nichts für eine Triggerwarnung,
glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht.
Wunderbar. Wir haben Body Count von 25 und ich finde, Theresa, dass sich das ein bisschen ähnlich verhält wie mit Jason Goes to Hell. Es gibt viele Kills, die durchaus unspektakulär daherkommen. Es gibt einige Kills, bei denen die Tricktechnik vielleicht nicht so ganz mitgespielt hat. Aber die Kills, die richtig gut sind, die sind dann auch wieder Weltklasse. Und deswegen bin ich da zum Beispiel wieder, also was heißt wieder, aber ungefähr im Dunstkreis von letzter Woche gelandet bei 3 von 5.
Ja, was hier halt, finde ich, einen Unterschied macht, ist, dass hier zum ersten Mal sichtbar, also wirklich sichtbar auch CGI für die Kills eingesetzt wurde. Und ich finde, das unterscheidet ihn schon von allen anderen Filmen. Ja, das habe ich ja immer nicht so gerne, wenn man das so doll sieht, ne? Aber prinzipiell ist der schon auch brutal und hat da seine Spitzen. Und da bin ich auch bei 3 von 5.
André, wie würdest du den Gewaltgrad einschätzen?
Ja, ich bin auch bei einer 3 von 5. Ich finde, da gibt es schon auch einige Spitzen, definitiv. Auch wenn es alles sehr comical ist, aber auch gerade vielleicht zur letzten Woche, der einfach vom Gesamtkonzept, einfach von der Stimmung grimmiger ist, nehmen sich beide Filme auf ihre Art nicht viel, finde ich so. Beide haben so ungefähr das gleiche Härtelevel, auch vom Bodycount her und so weiter. Deswegen bei Jason X bin ich auf jeden Fall auch bei einer sehr soliden 3, ja.
Laura.
Ja, hier herrscht heute wieder große Einigkeit. Ich habe auch.
Ach, das haben die Leute nicht so gerne.
Ja, ich weiß. Wir können ja nicht jede Woche über Teil 5 sprechen, ne, wo wir uns so uneinig waren. Ich bin aber hier auch bei einer 3 von 5. Also ich finde, die Gewalt ist schon deftig. Ich fand sie aber nicht ganz so krass wie im vorherigen Teil. Aber das sind auf jeden Fall auch ein paar Kills dabei, die ziemlich deftig sind. Da kommen wir später drauf. Also 3 von 5 gehe ich mit.
Was tatsächlich für mich ein bisschen schade ist, und das lasse ich dann auch im Suspense-Faktor massiv einfließen, dass der Film halt, obwohl es ein Freitag der 13. für so wird, natürlich hat keiner von uns heutzutage noch Schiss, wenn er sich diese Filme anguckt. Aber ich finde, Jason X ist da vielleicht sogar der Teil, bei dem man am wenigsten überhaupt irgendwelche Grusel-Vibes hat, atmosphärische Vibes hat. Ich finde, der Film ist einfach auch, wirkt nicht wie ein richtiger Horrorfilm auf mich. Das ist eher so, ja, es wird, glaube ich, heute nicht zum letzten Mal der Vergleich kommen, so Aliens oder Alien auf nur mit Jason, aber eben in ungruselig. Und irgendwie schaffen sie es nicht so richtig für mich, Jason, also sie schaffen es schon, ihn in Szene zu setzen, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Ne? Also er ist schon eindrucksvoll und wirkt brachial, aber er wirkt auf mich irgendwie nie gruselig und es gibt keine Spannungsszenen dort so richtig drin. Auch die Kills sind meistens eher so ruckartig und nicht schön aufgebaut. Von daher kam da bei mir relativ wenig auf und da bin ich, André, nur bei einer 1,5.
Ja, gehe ich mit. Jason X war für mich auch nie halt so ein gruseliger Horrorfilm. Für mich ist Jason X schon irgendwie auch schon mal ein bisschen Spoiler, beziehungsweise einfach Foreshadowing, war für mich immer schon eher auch so der Party-Laune-Film. War irgendwie damals schon in der Jugend bei uns und das ist einfach halt wie ein Fun-Slasher irgendwo. Auch wenn, wie du sagst, er wirkt bedrohlich und er wirkt brachial und die Kills sind wieder teilweise hart und er wirkt halt schon wie eine krasse Gefahr, weil er auch so aufgebauscht wird als Figur hier eben wieder. So seine Legacy wird ja hier ordentlich auch durchgeholt durch diese ganze Zeitreise-Geschichte. Nicht Zeitreise, sondern, also dass wir sehr weit in der Zukunft sind. So die Legacy wird ja auch onscreen im Drehbuch ihm zu nachgesagt, so dass man baut so ein Mysterium nochmal neu um ihn auf, dass er der Jason Voorhees ist. Das macht ihn so ein bisschen eben sich ehrfürchtig ist ein gutes Wort, ehrfürchtig, sag ich mal. Aber der Film an sich ist überhaupt nicht gruselig, nein. Also ich bin bei gerade so 1,5, aber auch nur, weil ein, zwei Szenen im letzten Drittel da in die Richtung gehen.
Ja, sehe ich auch so. Habe ich ja schon gesagt. Laura.
Ja, ich habe auch eine 1,5 vergeben. Ich finde, ja, also gruselig ist er wirklich nicht. Ich finde, das an Spannung, was vorhanden ist, das kam für mich vor allem aus diesem beengten Setting, was wir hier haben. Also, dass man da irgendwie öfter mal so dachte, oh, da kannst du jetzt eigentlich wirklich nicht flüchten. Und also das fand ich ganz cool, aber das trägt halt nicht eine Spannung über den kompletten Film. Und deswegen bin ich auch nur bei 1,5.
Ja, auch komisch, Theresa, ne, dass man das quasi, obwohl, wie gesagt, ich habe es eben im Vergleich schon Alien nur mit Jason, ne, du hast ja auch ein Raumschiff und die schaffen es überhaupt nicht, das irgendwie atmosphärisch so, ja, ich meine, vielleicht funktioniert es auch nicht, wenn man Jason jetzt da lange in so einem Film zurückhalten würde, das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen durchgekaut, die Thematik, aber für mich trägt das schon irgendwie dazu bei, dass sich irgendwie, so lustig das vielleicht auch alles ist, aber für mich verträgt sich Jason nicht so ganz mit dem Raumschiff und das macht das so ein bisschen unspannend und ungruselig.
Ja, ich habe halt aber auch das Gefühl, dass hier überhaupt nicht versucht wurde, einen gruseligen Film zu machen. Und deswegen bin ich da bei einer 1 von 5, weil ich da wirklich überhaupt fast keine Elemente mehr sehe, wo man sagen kann, okay, das sollte jetzt irgendwie wirklich Horror und Grusel und Anspannung bei mir erzeugen. Es ist ja schon alles sehr lustig und lächerlich gemacht.
Ja, es haben sich 4 Leute hier herauskristallisiert, die hier so ein bisschen das Zepter in die Hand nahmen. Zum einen natürlich Sean S. Cunningham als Produzent. Er verpflichtet auch den Regisseur James Isaac. Der wollte auch unbedingt einen Freitag der 13. Film drehen. Er hatte selbst zuvor bereits House 3 für Cunningham gedreht und arbeitete an den Spezialeffekten für Deep Star 6 mit, aber auch für David Cronenberg an der Effektarbeit beteiligt, für Existenz zum Beispiel. Das ist auch noch ein Fakt, David Cronenberg, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen, aber er hat auch seine Karriere schon angefangen kommt aus dem Effektbereich, hat an Star Wars Rückkehr der Jedi-Ritter mitgewirkt, an Gremlins als Regisseur. Er auch post Jason X eher kleinere Filme gedreht, Skinwalkers und Pig Hunt, kennt man vielleicht aus der Videothekenabteilung, und ist leider im Alter von 51 Jahren 2012 schon viel zu früh an Leukämie verstorben. Das Drehbuch für Jason X stammt von Todd Farmer. Das ist, ich finde den Typen irgendwie lustig, weil er sieht überhaupt nicht aus wie ein Drehbuchautor. Und er ging bei Dean Laurie, dem Autoren des Vorgängers, in die Lehre und wurde von diesem dann auch an John S. Cunningham weiterempfohlen. Und Jason X war dann sein erstes größeres Drehbuch. Es folgten dann noch ein paar andere, zum Beispiel für Drive Angry und für Bloody Valentine 3D. Und er hat halt auch selber geschauspielert in den meisten dieser Filme. Also falls sich jemand erinnert an die Szene mit dem Trucker und der komplett splitterfasernackten Frau in My Bloody Valentine 3D, das ist auch Todd Farmer gewesen. Und hier spielt er auch Dallas, einen von den Söldnern-Soldaten dort an Bord des Raumschiffs in Jason X. Also ist eigentlich ein ganz lustiger Typ. Und ich finde, wie gesagt, er sieht überhaupt nicht aus wie ein Drehbuchautor. Und die vierte Person, die eine größere Rolle gespielt hat, hier war der Sohn von John S. Cunningham, Noel Cunningham, der hier so ein bisschen das Ruder seines Vaters in die Hand nehmen wollte als Produzent und sich da ein bisschen mehr in den Vordergrund drängte. Ja, und diese drei, also Isaac, Farmer und Noel Cunningham, die hingen zusammen ab und dachten dann über jede noch so absurde und bescheuerte Idee nach. André, sie hatten eine Idee, dass man vielleicht Jason unter Wasser bringen könnte, irgendwie. Sie dachten an Jason in the Hood. Es kam auch die absurde Idee, ob man Jason irgendwie auf Safari, also dass man vielleicht eine Safari am Crystal Lake macht und Jason dort auftaucht. Oder, und das ist ja das Geniale, und das war auch die Idee, die eigentlich der Regisseur James Isaac bevorzugt hätte, dass man, und das war ja das, worüber wir, glaube ich, in einer der ersten Episoden gesprochen haben zu diesem Thema, Jason im Schnee. Also es sollte tatsächlich einen Film geben, wenn es nach Isaac gegangen wäre, wo es Winter ist am Crystal Lake und Jugendliche in den Schneesturm geraten am Crystal Lake und dann logischerweise Jason auftaucht, oder eben man bringt ihn ins Weltall. Und von all den Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist das Weltall für mich eigentlich das Unlogischste, aber es ist das geworden. Aber sie hatten tatsächlich diese Idee, die wir auch begrüßt hätten, Jason im Schnee. Wäre doch irgendwie cool gewesen, ne?
Auf jeden Fall, da hätte man auf jeden Fall das Blut gut inszenieren können, ja. Wenn er da fleißig im Schnee rummeuchelt. An Settings mangelt es ja nicht. Jason war, wissen wir alle mittlerweile, die meiste Zeit am See. Also er kann eigentlich noch sehr viel erkunden in der weiten Welt. Aber zwischen Schnee und Weltall, aber auch ein breites Spektrum, sage ich mal, ne? Schnee im Weltall, das wäre es vielleicht gewesen.
Die Frage ist halt auch, also dass sie halt wirklich diese, ich meine, wir wissen ja jetzt, wie der Film ist, aber wenn man, nehmen wir mal an, du hättest Jason X nie gesehen und ich erzähle dir jetzt zum ersten Mal und dann ist Jason ins Weltall gegangen und dann kommen natürlich auch Erinnerungen hoch, auch bei den Beteiligten hier, dass ja, Leprechaun war schon im Weltall, Hellraiser war mit dem vierten Teil schon im Weltall, ja. Und das waren beides nicht so tolle Ausflüge.
Hellraiser auch, fällt mir wieder auf, ne? Hellraiser auch einfach schon sehr früh.
Ja, wirklich sehr früh. Und da hätte man ja auch schon denken können, okay, das hat da nicht geklappt, warum soll das jetzt ausgerechnet mit Jason klappen, ne?
Absolut, es ist ein Risiko. Also Weltall ist halt automatisch wirklich einfach natürlich sehr weit weg, sehr weit von allem, was okay. Die Reihe was die Reihe bisher gemacht hat, ne? Wirklich. Jason Takes Manhattan, okay. Jason Takes Weltall, von daher, aber ich meine, nach 9 waren ja eh alle Dämme gebrochen, weil es halt einfach ja komplett auch nochmal die Lore ja gebrochen hat. Und alles so viel wirrer gemacht hat. Von daher, mit 10 konnten sie jetzt eigentlich im Grunde alles machen, weil irgendwo war jetzt, der Bruch war irgendwie schon da. So, jetzt konnten sie, jetzt, also wenn der Zeitpunkt da war, um richtig crazy zu gehen, dann da.
Ja, und John S. Cunningham dachte dann das, was vermutlich jeder gedacht hätte, ey, ihr drei seid jetzt völlig verrückt mit dieser Idee, das können wir doch nicht machen. Und dann hat Todd Farmer eben sein erstes Treatment vorgelegt und dann zeigte sich auch Cunningham angetan und sagte, okay, dann mach das halt, weil er auch so dachte, okay, das bringt komplett neue Locations mit sich, neue Charaktere, du kannst mit Technologie arbeiten und so weiter, das mach mal. Und man wollte dann das natürlich bei New Line Cinema präsentieren, aber nicht einfach so, sondern man wollte auch schon ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen imposant das Ganze wirken lassen bei der Präsentation. Deshalb hat Noel Cunningham bei Industrial Light and Magic Matte Paintings anfertigen lassen, besten Mann verpflichtet ist Stefan Dupree, der zum Beispiel einen Oscar bekam für seine Effekte bei Die Fliege. Und man hat eben Todd Farmers Draft-Script noch ein bisschen detaillierter werden lassen. Und damit ist man eben zu Michael De Luca gegangen. Das war der damals der sozusagen der Zuständige bei New Line Cinema dafür. Und man hatte da erst Vorbehalte, weil New Line Cinema gesagt hat, eigentlich wollen wir jetzt auch nach Jason Goes to Hell keine Jason-Solo-Filme mehr produzieren. Wir wollen irgendwann Freddy vs. Jason machen, aber mehr auch nicht. Aber man konnte Michael De Luca dann mit dieser Präsentation überzeugen. Man hatte auch schon so ein Budget veranschlagt, so ungefähr 13 Millionen US-Dollar. Laura, sollte das Ganze kosten. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Risiko, was man da eingegangen ist, weil wir können zusammenrechnen aus den letzten Episoden. Die letzten 4 Filme haben zusammen nicht mal 13 Millionen US-Dollar gekostet. Und dann hat man auch relativ früh festgestellt, dass man hier, wenn man sich das Drehbuch anguckt, eigentlich eher einen 25 Millionen US-Dollar Film hat. Und den dann mit 13 Millionen US-Dollar drehen würde. Also das ist alles sehr viel Risiko gewesen, was dahinter steckte.
Ich find's auch wirklich krass. Also ich meine, 13 Millionen ist für einen Freitag der 13. Film natürlich sehr viel. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass die 4 Filme davor das gekostet haben zusammen, das ist schon krass. Aber 13 Millionen sind für einen Science-Fiction-Film halt eigentlich Peanuts. Und deswegen, also da wundert man sich schon über die Entscheidung, das Risiko einzugehen, vor allem weil die letzten Filme ja auch nicht mehr so viel eingespielt haben wie noch zu Beginn.
Ja.
Und ich meine, das Schneeszenario wäre wahrscheinlich deutlich günstiger gewesen, ne? Da waren die von dieser Weltall-Idee müssen die schon ziemlich angefixt gewesen sein.
Ja, und früh zeichnete sich dann ab, dass bei Jason X viele Köche irgendwie den Brei verderben werden, viele Egos, viele unterschiedliche Ideen, es kam schnell zu kreativen Differenzen. Das Hauptproblem dabei waren aber wirklich die vielen Änderungen am Skript von Todd Farmer, die teilweise mit dessen Wissen, aber teilweise eben auch ohne dessen Wissen vollzogen wurden. Und in den meisten Fällen waren es, wenn man den Aussagen der Beteiligten glauben kann, eher Verschlimmbesserungen. Und es war zunächst am Anfang so, dass James Isaac, Noel Cunningham und Todd Farmer wirklich dieselbe Vision verfolgten, aber eben John S. Cunningham das Ganze etwas anders sah, was irgendwie, ja, André, auch nachvollziehbar ist, weil eben New Line Cinema nicht gesagt hat, okay, macht mal den Film, hier sind 13 Millionen, sondern Cunningham musste in Vorleistung gehen und das erstmal quasi aus seinem eigenen Portemonnaie sozusagen greifen musste, das Geld. Und dann ist es irgendwie auch verständlich, dass er jetzt die drei Jungs das nicht alleine machen lässt, sondern als erfahrener Typ natürlich da seine Hände drüber haben will. Aber es stellte sich natürlich später heraus, dass das vielleicht nicht so ideal war. Weil hätte man, also es heißt zumindest so, hätte man das ursprüngliche Konzept von Jason X verfolgt, wäre der Film am Ende deutlich besser geworden als das, was wir bekommen haben.
Ja, das ist schon krass absurd. Also, das ist natürlich immer dieses hätte, ne? Hätte, ja. Wenn. Es hätte ja alles werden können. Wäre es Schnee geworden, wir würden über was ganz anderes reden. Aber in dem Zuge, diese, ja, die Vision, die...
Also kurz Einwand, also quasi, also schon im Weltall, also darauf hatten sich die drei dann auch geeinigt,
ja.
Aber quasi, wenn man deren ursprüngliches Jason in Space Skript genommen hätte, sind sie der Meinung gewesen, ist natürlich auch subjektiv, weil es sie selber sagen, wäre es besser geworden als durch die Skripteingriffe von Cunningham sozusagen dann.
Ja, das ist aber halt, ne, ich meine, du hast halt Cunningham, dem gehört der Bums, ganz platt gesagt. Das heißt, wenn der am Ende noch da rumwuseln will und Mitspracherecht hat, so, dann muss man ihm natürlich das gewähren. Aber dass er eine ganz andere vielleicht Vision eben hatte, als eben die Neuen an Bord in der Reihe, die einfach die Reihe in eine andere Richtung lenken wollten, ist klar. Und ja, wie gesagt, es ist die Spekulation. Cunningham wäre wahrscheinlich eher Back to the Roots gehen wollen, vielleicht auch vom ganzen Herangehensweise. Er glaubt natürlich wahrscheinlich komplett was zu wissen, was die Fans wollen, weil es ja sein Baby ist, ne? Und dass andere wahrscheinlich nicht gesehen haben, was er in der Reihe noch sieht, kann ich auch verstehen. Die sagen, nee, wir müssen das jetzt mal in eine neue Richtung lenken, das ist jetzt schon so lange dabei und jetzt hatten wir eben schon so viel ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Von daher, wie gesagt, man kann nur spekulieren natürlich, aber dass er natürlich als Vater der Reihe da irgendwie meint, natürlich irgendwie das bessere Händchen zu haben oder die Idee zu haben, die es am Ende gut macht für die Fans, kann ich auch irgendwo verstehen.
Aber Laura, das ist das eine, ne, was André sagt, dass er quasi der Urvater der Reihe ist und der Erfinder und so weiter. aber er ist ja nicht der Erfinder der Essenz von Freitag, der 13. Wie es dann erst im Laufe des Jahrzehnts dann sozusagen lieben gelernt haben. Also er hat ja weder, also er hat zwar Jason sozusagen in seinem ersten Film drin gehabt, aber nicht Jason als Killer, nicht Jason mit der Eishockeymaske. Das hat alles noch anders funktioniert, als er seinen ersten Film gedreht hat. Und er selber war ja auch nie ein Fan von Jason und auch nicht von der Maske und so weiter. Und deswegen habe ich eher das Gefühl auch und würde da, ne, auch wenn man da natürlich, wie gesagt, da irgendwelchen Aussagen vertrauen muss, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass Cunningham tatsächlich nie, ist jetzt eine fiese Behauptung, aber vielleicht auch nie die Essenz verstanden hat, warum die Filme erfolgreich waren dazwischen, ne?
Ja, das kann gut sein. Also vor allem, weil er ja wirklich, hast du ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, kein Fan von dieser klassischen Jason-Figur mit der Eishockeymaske war und so, ne?
Ja.
Und ich finde, man sieht an diesem Film auch, da kommen wir ja wahrscheinlich später auch noch mal zu, dass es hier ja mehrere so Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Regisseur auch gab.
Ja.
Ich glaube, dass er da vielleicht auch so ja ein bisschen auf Krampf seine Vorstellungen unbedingt durchbringen wollte, weil er das ja nun mal auch finanziert hat. Aber dass das vielleicht auch nicht immer das war, was dem Film gut getan hat. Als Beispiel möchte ich nur die Musik von Harry Manfredini nennen, die ja hier wieder drin ist, obwohl sie zu diesem Film eigentlich wirklich nicht passt.
Ja, komplett. Ja, das schauen wir uns da später nochmal an, unser Lieblingsthema, Laura,
ja.
Musik. Aber das ist wirklich so. Also hat da wirklich auch, man muss sich das auch so vorstellen, also es war dann so, dass dass Auditions durchgeführt wurden und auch Rehearsals, was man normalerweise bei so einem Film nicht macht, und dass dann die Schauspieler plötzlich Szenen spielten und einsprachen, bei denen, wo sich dann Isaac und Farmer angesehen haben und dachten, das haben wir doch nie geschrieben, weil John S. Cunningham wirklich im fortlaufend neue Seiten hat einfügen lassen, ändern lassen, verändern ließ und damit ja unbewusst oder bewusst auch die Essenz von Todd Farmer's Skript total verändert hat. Und das war wirklich, ursprünglich soll das Skript sehr aberwitzig gewesen sein, völlig over the top, aber vieles davon wurde komplett rausgeschrieben. Dann kamen so ein paar Beschwerden auf seitens der Crew und Cunningham hat dann gesagt, okay, Todd, dann bring die Sachen doch wieder rein, wir machen das so. Und am Ende sind die Sachen trotzdem wieder komplett rausgeflogen. Ich meine, verständlicherweise, Theresa, muss man natürlich auch sagen, sie haben sich da vermutlich auch gewaltig übernommen, sodass da sicherlich auch Sachen rausgeschrieben werden mussten, aus Budgetgründen und aus Zeitgründen. Und das ist ja dann irgendwie auch verständlich, aber eben auch nicht alles, ne? Und ich finde, wenn man irgendwie sowas greenlightet und sagt, ja, macht mal, dann muss man die Leute halt auch machen lassen. Ich meine, Produzent ist natürlich dafür da, um das Ganze zu überwachen. Aber wenn du das ursprüngliche Vorhaben so sehr abänderst, dass man es nicht wiedererkennt, hat ja auch keiner was von, ne?
Ja, vor allem gerade bei so Sachen wie Humor, das kostet ja nichts. Also
ja.
Da glaube ich, kann mir schon auch vorstellen, dass da vielleicht auch einfach, ja, wenn man da eher die jungen Leute hätte machen lassen, sag ich mal, dass da vielleicht auch eher ein Film bei rumgekommen wäre, der dann auch das Zielpublikum angesprochen hat. Weil ich keine Ahnung, wie alt Sean S. Cunningham zu dem Zeitpunkt war, aber es ist ja trotzdem irgendwie eher noch ein Film, der auch für junge Leute gemacht ist. Und ich glaube, dann ist es auch nicht verkehrt, da mal so ein bisschen zu schauen, was finden die denn eigentlich cool. Und wenn man dann da eigentlich drei Leute hat, auf die das zutrifft, wäre es, glaube ich, vielleicht sinnvoll gewesen zu sagen, okay, hier eine altbackene Musik drauf geschissen, wir machen hier irgendwas Neues draus. Und ich meine, es ist ja schon auch viel neu. Und ich frage mich schon auch, wie hätte das anders, also wie wäre es noch extremer gewesen, sag ich mal. Aber vielleicht wäre es dann halt auch einfach noch mal ein bisschen besser gewesen. Ich weiß es nicht.
Ja, schauen wir uns nachher an noch ein bisschen. Ein paar Sachen hab ich noch rausgefunden dazu, was sie da teilweise vorhatten. Für das Casting galt damals auf jeden Fall die Devise, und das ist ja erstmal positiv anzurechnen, dass man festgestellt hat, dass man irgendwie Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er nicht mehr diese reinen, was man ja dann auch wiederum bei Scream und teilweise, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter, noch auch hatte, dass man diese reinen, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, aber diese reinen Weißbrot-Casts zusammenstellen wollte, das hat man hier gesehen, das kann man nicht mehr machen, weil eben man ja auch die Zielgruppe groß haben wollte und nicht dann Leute ja exkludieren wollte, indem man jetzt zum Beispiel dort keine schwarzen Schauspieler oder asiatischen Schauspieler drin hat oder keine homosexuellen Leute, whatever. Und man wollte das dann auch alles drin haben, weil man eben auch an sein Publikum gedacht hat. Und man könnte das jetzt loben, Theresa, aber vielleicht auch nicht, denn gleichzeitig galt nun ein anderes Motto, und zwar, die Leute sollten Hauptsache einfach sexy aussehen. Die sollten gut aussehen und man hatte damit automatisch assoziiert, dass nur gut aussehende Leute smarte, hippe, moderne Teenager oder WissenschaftlerInnen spielen können. Also man hat hier wirklich fast hauptsächlich nach Attraktivität gecastet. Und das, sag ich mal, gleicht das im Negativen wieder aus, was man sich gedacht hat, dass man hier Diversität reinbringen will.
Ja, also ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, dass die also das auf jeden Fall nicht nach Schauspielleistung gecastet wurde. Also ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, es gibt ja einen jungen Herren, der da so ein bisschen rausfällt. Jetzt muss ich einmal kurz schauen. Oh Gott, wie hieß der Typ denn nochmal? Also auf jeden Fall.
Dieser mit Trust,
nee, also dieser
Mechaniker da, ne?
Ja. Ja, genau. Das ist so die einzige Person, die da so ein bisschen rausfällt. Und ich glaube, das wäre auch das Schicksal von anderen, ja, ich sag mal, nicht normschönen Personen dort gewesen, dass die halt einfach wahrscheinlich dann auch total tropig ins Lächerliche gezogen worden wären oder irgendwie so, ja, die schüchterne Außenseiterin oder sowas. Und da hat halt, also habe ich halt auch keinen Bock drauf, mir dann da die Tropes anzusehen. Also, ja, also die Figurenausarbeitung ist halt generell eher so. Also mehr als schön aussehen können die halt auch irgendwie.
Ich habe auch das Gefühl, man hat hier auch wirklich, also man wollte, das war auch das Motto so ein bisschen, dass man jeden einzelnen Dollar auf der Leinwand sehen wollte. Und ich glaube, man hat sich da echt teilweise die günstigsten SchauspielerInnen rausgesucht, die es da gab. Also ich tatsächlich kannte auch echt nur zwei Leute davon. Einmal die Lexa Doig, die Hauptrolle spielt von der Rowan. Die kennt man vielleicht aus Stargate oder aus Arrow aus der DC-Serie. Ist aktuell auch auf Netflix zu sehen in der Serie Virgin River. Und sie spielt in ganz vielen Hallmark-Filmen mit, tatsächlich in dieser Filmreihe Aurora Tea Garden. Das ist so eine Light-Krimi-Serie, sage ich mal. Da spielt sie auch in jedem Film irgendwie mit. Die kennt man vielleicht noch. Und dann dürfte eigentlich auch schon Peter Mensa eigentlich der einzige so richtig bekannte Schauspieler sein. Der ist ja ein ghanaischer Schauspieler, der hat auch einen britischen Pass, glaube ich, aber den kennt man ja auch so, Tränen der Sonne, 300, Avatar, spielt demnächst auch in Gladiator 2 mit, aber das sind irgendwie auch schon die zwei einzigen Personen, die man, glaube ich, so ziemlich kennt. Aber das was halt das Fiese ist, und das ist, Theresa, der Punkt, glaube ich, warum die Schauspieler noch schlechter wirken, als sie vielleicht waren halt eben diese permanenten Skriptänderungen. Wenn dir halt, du sprichst was ein, die haben ja auch Rehearsals gemacht, die haben ja wirklich die Szenen alle zusammen eingesprochen und dann sollst du die Szene drehen und eine Minute vorher gibt dir irgendwie meinetwegen Jonas Cunningham, ja, ah nee, jetzt haben wir das alles geändert, jetzt müsst ihr das sprechen. Das wirkt sich ja natürlich auch auf die Schauspielleistung aus und es war teilweise so, dass die Skriptänderungen so kurz gemacht wurden vor Drehbeginn, dass es eigentlich eine zweite männliche Hauptrolle gab, die das Love Interest für Rowan sein sollte. Und da hat man gesagt, ja, irgendwie wissen wir nicht, wie wir diese Liebesgeschichte zusammenkriegen sollen. Naja, dann wird sie rausgestrichen und der zweite Hauptdarsteller, ja, der wird einfach gefeuert dann vom Set. Ne? Also das spricht alles, Theresa. Ich will jetzt vielleicht nicht die Schauspielleistung entschuldigen, aber ich glaube, das war schon alles nicht so einfach.
Also das kann ich mir auch gut vorstellen und ja, ich glaube, das Skript allgemein gibt jetzt auch nicht so viel Charaktertiefe her, dass man da auch super viel hätte rausholen können. Das kommt halt auch noch dazu. Also das Drehbuch ist halt ja schon einfach echt nicht gut. Also und die ganzen Dialoge und alles, da denkt man sich schon auch so, okay, ja gut, die reden halt eigentlich nur über Sex so oder halt, dass sie gerne Sex haben wollen und sind irgendwie flirty drauf. Aber ansonsten passiert da halt einfach nichts. Also die Leute bleiben echt komplett blass eigentlich. Da kriegt niemand außer unser bisschen goofy Typ eine Eigenschaft. Also zumindest jetzt von den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die da rumspringen. Und ich glaube, da kann man auch nicht viel rausholen. Also ja, vielleicht war es auch jetzt gemein, was ich gesagt habe. Es liegt, glaube ich, nicht nur im Schoß der SchauspielerInnen, dass das Schauspiel so schlecht wirkt. Aber einen Anteil dran haben sie bestimmt trotzdem.
Gewiss. Besonders fies wurde es dann noch, dass Todd Farmer ja, also der Autor, ja selber diese Rolle noch spielt in dem Film des Dallas und selbst dann an den Rehearsals sozusagen teilnehmen musste. Und deshalb bekam er nicht mit, dass dann halt im Hintergrund die ganze Zeit immer weiter an seinem Skript rumgedoktert wurde. Da kam dann auch plötzlich irgendwie zwei Tage vor Drehbeginn kam dann doch einer, ich nenne ihn mal, ein Skriptdoktor ans Set und meinte dann so zu James Isaac, ja, was hältst du eigentlich davon, wenn wir da jetzt noch Space-Piraten reinbringen würden? So, zwei Tage vor Drehbeginn. So, das ist halt irgendwie, irgendwie wundert es mich dann nicht, Laura, dass James Isaac da völlig verzweifelt war. Ich meine, das Vorhaben war ja groß. Du hast es ja selbst schon gesagt, ne? 13 Millionen Dollar, du willst einen Science-Fiction-Film quasi drehen. Sie selber haben sich vorgenommen, dass sie nicht nur den visuell besten Freitag der 13. Film drehen wollen, sondern auch, Zitat, den bestaussehendsten Science-Fiction-Film ever. Puh. Und da ist es natürlich krass, wenn du dann irgendwie so zwei Tage vorher kommt einer und sagst so, ja, was ist denn mit Space Piraten und so weiter, und du hast schon alles aufgebaut, das darf man nicht vergessen, es wurde ja fast nur auf Sets gedreht, also auf real existierenden Sets, und das hast du alles schon aufgebaut, du hast die ganze Technik organisiert, Kostüme, und dann kommen dauernd irgendwelche Leute rein und sagen, nee, das tauschen wir jetzt mal aus und so weiter, da kannst du ja nur kirre werden, ne?
Definitiv, ich finde, das ist auch ein absolutes No-Go dem Regisseur gegenüber und auch dem Autor gegenüber, da in allerletzter Sekunde so elementare Sachen irgendwie noch zu ändern. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass der Regisseur da ziemlich angepisst war, zu Recht auch. Und ich finde auch, also nur weil Cunningham der Geldgeber hier quasi ist, ist das trotzdem kein Zeichen von einem respektvollen Umgang miteinander. Und ja, ich hatte zum Beispiel auch noch gelesen, dass der Regisseur, glaube ich, auch sehr großen Wert drauf gelegt hat, dass er mit den Schauspielern proben kann und dass das von Cunningham dann auch noch platt gemacht wurde irgendwie. Also um nochmal zum Thema Schauspielleistung zurückzukommen, das ist halt irgendwie dann auch echt mies, ne?
Ja, komplett. Und das ist halt, ja, ne, der eine sagt dann, ja, wir müssen da und da Geld sparen. Mhm. Dann hätte Cunningham halt sagen müssen, nee, Leute, ihr dreht keinen Film im Weltraum. So, ne, dann hätte er das von vornherein sagen sollen, nee, für das gebe ich kein Geld aus, wenn ihm das Risiko von vornherein wurde, ne, wenn man das dann am Ende alles so runterdampft, dass da von der Vision am Ende, wir wissen nicht genau, was da jetzt die ganze Vision war, aber dass davon dann so viel rausgestrichen wird, dass es am Ende dann doch irgendwie nicht so spektakulär ist, wie man sich das vielleicht gedacht hat, dann lass es halt ganz sein, ne?
Ja, und ich meine, es ist ja wirklich auch naiv zu denken, dass man mit 13 Millionen den bestaussehenden Film im All drehen kann. Also ich meine, das ist doch komplett naiv.
Ja, das ist es wirklich. Ja, Todd Farmer hatte dann seine Szenen abgedreht, er hatte das Skript ja, wie gesagt, abgeliefert, entfernte sich vom Set, seine Aufgabe war getan, aber er ahnte eben nicht, dass schon als Cunningham wirklich pausenlos neue Sachen ins Skript schreiben ließ, und teilweise waren Teile der Crew wirklich fassungslos über diese Methoden, das hatten sie selber auch noch nicht überlegt. Aber jetzt haben wir erstmal so viel darüber geredet, jetzt sollten wir uns erstmal anschauen, was denn da jetzt genau verzapft wurde. Laura und André, erzählt doch mal unseren Zuhörenden, worum es eigentlich in Jason X geht.
Der Serienkiller Jason Voorhees wurde im Jahr 2008 von den US-Behörden festgenommen und anschließend in der Crystal Lake Research Facility festgehalten. Mehrere Versuche, Jason hinzurichten, sind gescheitert. Deshalb beschließt man 2010, den Killer in den Kryoschlaf zu legen. Doch das Vorhaben geht schief, Jason befreit sich und tötet einen Haufen Leute, ehe es der Wissenschaftlerin Rowan gelingt, Jason einzufrieren, aber auch sich selbst. 445 Jahre später werden Jason und Rowan von Wissenschaftlern der Erde 2 entdeckt und auf ihr Raumschiff gebracht. Dort stellen die jungen Studenten von Professor Lowe erste Forschungen an den Sensationsfunden an. Aber wir wissen natürlich, dass es keine gute Idee ist, Jason irgendwo an Bord zu nehmen.
Und so geschieht es schnell, dass nicht nur Rowan wieder zum Leben erwacht, sondern auch Jason wieder beginnt zu morden. Damit werden auch die Pläne des Professors durchkreuzt, der mit Jasons Körper eigentlich ordentlich Cash machen wollte. Und so metzelt es sich Jason durch die Crew der Grendel. Auch die Soldaten an Bord können nicht wirklich helfen und sterben wie die Fliegen. Mittels eines Shuttles wollen die Verbliebenen flüchten. Die an der Androiden KM-14 gelingt es, mit Waffengewalt Jason in Stücke zu schießen. Doch niemand rechnet damit, dass Jason nur kurze Zeit später als Uber-Jason, also als gewaltiger und scheinbar unbesiegbarer Cyborg, zurückkehrt. Mittels einer Virtual-Reality-Simulation, die Jason zurück an den Crystal Lake führt, versucht man den Killer abzulenken, um die Rettungskapsel zu reparieren. Sergeant Brodsky opfert sich für die Gruppe und lenkt sich selbst und Jason im Weltraum Richtung Erde 2, während der Rest der Crew überleben.
Ja, André, Uber-Jason, da würden die heute eine gehörige Klage für kriegen, ne? Oder einen guten Werbedeal, eins von beiden.
Einen guten Werbedeal, auf jeden Fall. Dass Jason dich persönlich abholt und, also, was willst du denn mehr?
Ja, der Film beginnt mit schönen, richtig schönen hässlichen CGI-Credits, wie man es so in den 90er-Jahre-TV-Serien herkannte. Und wir werden dann, ja, André, zur Crystal Lake Research Facility, Big LOL, geführt. Bekommen hier im Endeffekt übersetzt einfach nur eine billige alte Industrielagerhalle zu sehen mit irgendwelchen Wissenschaftlern oder irgendwelchen Leuten. Einer davon ist David Cronenberg, oder beziehungsweise wird gespielt von David Cronenberg, und wir erfahren, dass Jason die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren. Und dann ist natürlich wieder, das haben sie auch, eines der vielen Alien-Sachen, die sie hier übernommen haben, so im typischen Weyland-Yutani-Corporation-Style, dass sie natürlich für die Wissenschaft, für das Geld Todesopfer in Kauf nehmen, kein Problem. Und dann haut Jason alle zu Klump dort, inklusive David Cronenberg. Ich muss gestehen, ich finde den Anfang, der sieht immer absurd billig und teilweise auch echt scheiße aus. Ne? Das sieht so aus, als hätten sie das alles so abgedunkelt, damit man irgendwie nicht sieht, dass es einfach nur hier in der Tiefgarage vom örtlichen Nettomarkt gedreht wurde. Und also den Anfang finde ich echt gruselig schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie gesagt, Cameo Cronenberg schenke ich dem Film, aber das war's auch schon.
Ja, der Anfang ist mir auch wieder aufgefallen. Also diese ganze Lagerhallen-Szene, das sieht wirklich aus so, ey, wir brauchen gerade mal irgendwo kurz ins Parkhaus, können wir mal kurz bei euch rein, so. Schon nicht so geil, ja, das stimmt. Ich meine, okay, das Crystal Lake Research Facility, ich meine, hey, ne, wir kommen von Jason Goes to Hell, ne, wir wissen ja, Jason ist eine Bedrohung, Special Forces waren angesetzt, dass sich das über die Jahre vielleicht noch weiter, man weiß es nicht, aber es ist natürlich großer Käse, klar. Finde ich aber irgendwo sympathisch, weil sie gleich irgendwo klar machen, auch welche Tonalität hier vorherrscht. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es wird gleich ganz absurd irgendwie aufgemacht. Das finde ich gar nicht schlimm. Das passt irgendwie auch zum Film. Man ist gleich in so einer gewissen Mut irgendwo. Aber ja, das ganze Setting und so weiter da, das ist leider wirklich, wirklich echt nicht so geil. Das wirkt schon sehr billig, ja.
Das Witzige ist ja auch, dass Theresa, dass dieser Anfang ja auch schon in der Zukunft spielt. Das klingt halt absurd, weil es spielt um das Jahr 2010 herum. Aber es ist halt auch da schon Science-Fiction gewesen. Weil, wie gesagt, der Film ist ja 10 Jahre vorher gedreht worden.
Ja, aber es ist halt trotzdem ja auch einfach komisch, wenn man jetzt irgendwie weiß, was Crystal Lake irgendwie für ein Dorf eigentlich immer war. Dann soll da so eine riesige Research-Facility sein. Vor allem für was? Nur für Jason irgendwie. Ja. Ist es schon auch echt eigenartig. Aber gut, eine Überlogik braucht man hier auch gar nicht nachdenken. Aber ja,
vor allem, sie haben die ganzen Filmmonster, bringen sie immer irgendwie nach New York oder Los Angeles, irgendwie von King Kong über weiß ich wen. Aber Jason, der muss natürlich am Crystal Lake untersucht werden, ne? Da bauen wir lieber da eine riesengroße Halle auf, eine Forschungseinrichtung, anstatt den irgendwie nach New York oder so zu bringen, ne?
Ja, obwohl, der war ja schon, auch freiwillig auch nach New York, so, ne? Ja. Also, ja, nee, der Anfang ist schon echt nicht sehr hochwertig, sag ich mal. Und da ist mir auch im Intro, also halt so in den Opening Credits, die ich auch echt fürchterlich fand, die Musik aufgefallen. Und irgendwie hat die mir so Harry Potter-Vibes gegeben, wenn da irgendwas Gruseliges passiert. Ich weiß auch nicht, und ich dachte mir so, okay, das ist so fehl am Platz. Das wirkt so eigenartig überdramatisiert und passt irgendwie wirklich gar nicht mehr zu dem, was wir dann da geliefert bekommen. Und es ist einfach so off alles.
Da muss man halt auch wirklich das, was Laura eben schon gesagt hatte, das ist auch wieder eine komplette Einzelentscheidung von John S. Cunningham gewesen. Die anderen drei, also sein Sohn und Todd Farmer und James Isaac, die wollten halt so einen modernen, industrial-technolastigen Score haben, der eben auch so zu diesem Science-Fiction passt. Und John S. Cunningham hat gesagt, wieso, ich arbeite immer mit Harry Manfredini zusammen und dann mache ich das jetzt hier auch. Und der dachte sich auch so, oh ja, irgendwie so. Und vor allem, das darfst du auch nicht vergessen, auch da spielt es ja eine Rolle, dass das Skript halt immer permanent geändert wurde und der teilweise wahrscheinlich auch gar nicht wusste, was er da überhaupt komponiert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist jetzt wirklich, Laura, zum wiederholten Male, aber hier vielleicht sogar am allerschlimmsten, absolut grauenvolle Musik von Manfredini. Also, das ist schon absurd, weil man immer so denkt, so, wenn man Harry Manfredini hört, oh, der hat doch den geilen Score für Freitag der 13. gemacht. So, ja, das hat beim ersten Teil vielleicht funktioniert, aber ich habe es ja schon öfter gesagt, ich fand, mir ging das schon spätestens ab Teil 3 total auf den Zeiger. Und hier an diesen Beispielen sieht man auch, der ist halt auch nicht der beste Komponist der Welt gewesen, ne?
Nee, das definitiv nicht. Also, ich muss sagen, dass ich den insgesamt immer noch sehr gerne mag, aber ich glaube, ne, gerade wenn man die Filme jetzt so wie wir hintereinander wegguckt, dann fällt einem halt auch einfach auf, dass es doch sehr ähnlich irgendwie in allen Filmen ist. Und dass das dann so bei den ersten 3-4 Filmen funktioniert, das für mich noch gut. Aber irgendwann ist man halt auch einfach durch damit. Und ich finde, spätestens hier passt es halt thematisch auch einfach überhaupt nicht. Also gar nicht. Und das fällt hier, glaube ich, wie in keinem anderen Film halt sehr negativ auf.
Springen wir in die Haupthandlung, André, ins Jahr 2455 und gehen quasi an Bord eines Weltraumkreuzers, das gefüllt ist mit jungen, attraktiven Wissenschaftlern und ihrem seltsamen Professor, und die holen sich eben hier Rowan und Freeze Jason an Bord. Übrigens, Freeze Jason sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Und das ist dann alles schon teilweise, da sieht man zum einen die Humorebene, die da drin ist, die aber auch von Cunningham größtenteils kommt, beziehungsweise von seinen Ghostwritern dort sozusagen. Also Todd Farmer hat gesagt, sein Skript hatte auch sehr viel Humor, aber eher aus der Action heraus, aus der Situation heraus, und nicht, dass die Figuren permanent irgendwelche Gags droppen. Und das ist dann halt eher durch Cunningham entstanden. Aber wir sehen hier zum einen auch im Alien-Style, denn natürlich darf in der Zukunft, darf eine Androidin oder ein Android natürlich nicht fehlen an Bord eines Raumschiffs, ne? Das muss so sein. Hier ist es KM, was war's, 45? 14. Ja, oder 14. Dann erzählen sie uns ein bisschen Background. Also die Erde existiert nicht mehr, dafür gibt's jetzt die Erde 2. 2024, das ist ein guter Gag, by the way, auch wenn der unrealistisch ist, irgendwie, der eine fragte dann, ja, was trägt der Typ denn da für ein Ding da auf dem Kopf? Und das ist eine Eishockey-Maske, so nannte man das. Eishockey, was ist das? Ach, das wurde 2024, nice, 2024, wurde Eishockey verboten. Und ist natürlich genial, dass sich Leute an Bord dann nicht mal an Eishockey erinnern können, aber andere wiederum Jason noch kennen, ist klar, ne? Macht durchaus Sinn. Naja, auf jeden Fall sieht diese Science-Fiction schon alles ein bisschen weird aus, finde ich, und auch wie sie das dort erklären, aber es hat auch ein bisschen Charme, muss ich gestehen.
Ja, ich mag halt, dass sie so eine, also diese gewisse Lore-Erzählung innerhalb des Films, auch wenn sie quatschig ist, ne? Also auch am Anfang halt eben, wenn sie sagen so, ja, wir haben ihn schon erschossen, stranguliert, geköpft, in Brand gesetzt, keine Ahnung. Also immer das, was so erzählt wird über das Alte. Es macht keinen Sinn, aber es ist lustig. Genauso mit dem Eishockey, ich meine, auch geiler Zufall, dass wir jetzt gerade natürlich 24 Jahre über den Film
noch sprechen. Ein halbes Jahr haben sie noch. Ja. Viel Spaß mit dem Sport.
Mal gucken, was bei Olympia noch passiert.
Ja. Nee, das sind Sommerspiele, aber ist okay.
Ah ja, stimmt. Ich kenne mich im Sport nicht aus. aber ist auf jeden Fall natürlich irgendwie, ist ein guter Gag auf jeden Fall, wenn auch quatschig. Und ja, also der ganze, das ganze Setup des Jahres 2455, ist es überzeugend jetzt richtig so? Nein, nicht wirklich. Ist es aber auch irgendwie, muss man es in Frage stellen? Nein, auch überhaupt nicht so. Von daher aber das, wie sie es erzählen, und ja klar, dass sie natürlich Jason noch kennen, okay, da, ne, geschenkt, aber er scheint da Eindruck gelassen zu haben.
Ich glaube, der Dings, ne, der hatte sogar einen deutschen Namen, Dieter, das ist ja, glaube ich, der Auftraggeber hier von Professor Lowe, der kannte Jason, glaube ich, ne, deswegen hat er mir gesagt, dass der wertvoll sein kann.
Genau, dass er ihn an Bord holen soll, ja, genau. Von daher, ja, es ist großer Quatsch, aber es ist verflucht unterhaltsam.
Ja, und dann hat sich Theresa, haben die sich scheinbar gedacht, dass man in 450 Jahren, dass man da sehr baumwollig unterwegs ist, dass man bauchfrei auf jeden Fall trägt, viel Vlies trägt und auch ein paar, ja, weiß ich nicht, also die Klamotten sind so weird, ich weiß nicht, was da das Motto war, irgendwie Love Parade, 90er Jahre Inspiration, Technokultur, ich habe keine Ahnung, ich habe mich echt gefragt, was ist das? Also ich glaube, ich habe keinen Science-Fiction-Film gesehen, oder habe ich nicht auf Abruf parat, in dem die Klamotten so derartig un-Science-Fiction-mäßig aussehen wie hier. Ich meine, außer von, wie hieß sie, Janessa oder wie sie heißt, wo sie da einfach so ein, quasi so ein Top geöffnet haben und mit so drei Häkelnadeln miteinander verbunden haben. Da habe ich auch so, ist das jetzt euer Science-Fiction, also Holla die Waldfee, und auch so die Outfits von Adrienne und sowas da. Das ist halt einfach nur irgendwelche Baumwollsachen. Niemand wird das in der Zukunft, ja. Die Leute, die im Jahr 2455 noch Podcasts hören, beschwert euch woanders, wenn diese Aussage jetzt am Ende doch nicht stimmt und alle Baumwolle tragen in so vielen Jahrhunderten, aber das ist schon teilweise, also da haben sie sich keine Gedanken drüber gemacht, finde ich.
Naja, Stricktops sind ja auch aktuell wieder in, und von daher, man weiß es nicht, also, aber ja, es ist schon, wie du sagst, sehr wenig sehr un-Science-Fiction-Nick, wie auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich halt einfach echt nicht nach einem Science-Fiction-Film an, wenn man jetzt nur irgendwie ein Bild vom Cast sehen würde, könnte man nicht erahnen, nee, dass es irgendwie in der Zukunft spielen soll. Gleichzeitig stellt sich da halt auch die Frage, okay, woran würde man das denn erkennen jetzt? Also was wäre irgendwie ein Science-Fiction-Outfit? Und ich glaube, da fehlt da halt einfach das Worldbuilding, dass sie sich irgendwie überlegt haben, okay, warum gibt es keine Erde mehr, wenn wir auf einem anderen Planeten sind? Was hat das für Konsequenzen? Welche Ressourcen gibt es vielleicht gar nicht mehr? Wie kommen die überhaupt an Wolle dran, wenn es irgendwie keine richtige Erde mehr gibt? Oder ist die neue Erde auch wirklich, wie das jetzt bei uns ist? Und das sind halt, glaube ich, so Worldbuilding-Sachen, die einem Hinweise dafür geben könnten, wie man die Klamotten gestaltet, die aber hier vermutlich einfach nicht stattgefunden haben. Und entsprechend, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, die leben immer noch halt auf der Erde und da tragen sie halt immer, genau, auf der Erde 2, dann tragen sie halt von mir aus immer noch Stricktops, ne? Aber wirkt sehr eigenartig.
Und vor allem, Laura, es ist halt, also ich sag mal so, man lacht ja immer über Alone in the Dark von Uwe Boll, dass er dort es geschafft hat, mittels einer Brille Tara Reid zur Wissenschaftlerin zu machen. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu diesen Flitzpiepen hier, die da alle halbnackt durchs Forschungslabor laufen, ist Tara Reid aber eine 1000-mal authentischere Wissenschaftlerin als die hier.
Ja, ich finde es auch so ein bisschen schwierig. Ne? Natürlich gibt es mit Sicherheit auch Wissenschaftler, die irgendwie total sexy sind und in ihrer Freizeit gerne bauchfrei rumlaufen. Aber dass die alle irgendwie so aussehen, macht nicht so richtig Sinn. Und trägt irgendwie nicht dazu bei, dass man die als Wissenschaftler ernst nimmt.
Ja, total. Und André, dann sind wir natürlich beim nächsten Thema, die Effekte. Wir haben es ja schon gesagt, ein Science-Fiction-Film mit 13 Millionen Dollar drehen, schwieriges Unterfangen. CGI ist hier erstmals so richtig reingekommen. Ich persönlich fand es diesmal gar nicht so schlimm. Also da sind natürlich Effekte bei, die auch damals schon völlig out-to-date waren, aber das meiste geht eigentlich noch als passabel durch, finde ich. Nur wenn sie halt so richtig diese CGI-Effekte einsetzen, zum Beispiel als sie dort Rowan zum Beispiel doch regenerieren dort. Da sagen sie doch, jetzt müssen wir die Regenerationsameisen auf sie loslassen. Und dann siehst du halt so einfach nur so eine silberne Masse auf sie zu wabern dort. Das hat man halt schon 10 Jahre vorher in Abyss und Terminator 1000-mal besser gesehen. Aber ansonsten finde ich, geht das echt gerade noch so klar. Es wirkt nur absurd, dass es halt ein Kinofilm ist. Ne? Es wirkt teilweise eher so wie eine gut gemachte TV-Serie aus den 90er Jahren, so würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Auch wenn da, ich finde, hier und da sind mir diesmal auch so ein paar Greenscreen-Compositing-Fehler aufgefallen. Man sieht es zum Beispiel, wir kommen ja gleich vielleicht noch zu unserem Lieblingskill, als die Adrienne dort quasi in das Eiswasser gehalten wird. Und da sieht man zum Beispiel, dass das, da haben sie so, wie sagt man, so Nebel drüber gelegt über das Waschbecken, was halt so aussehen soll, wie als ob es dort besonders kalt wäre. Und man sieht dann halt, wenn ihre Hand da reingeht, dass das nicht da ist. Und man sieht dann auch die Übergänge, die dort falsch gesetzt sind. Aber im Grunde muss ich gestehen, finde ich den Film von den Effekten her gar nicht mehr so schlimm, wie ich es zum Beispiel damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, empfunden habe.
Ja, insgesamt geht das auf jeden Fall. Also dafür, dass er, wir haben schon gesagt, ne, für einen Sci-Fi-Film günstig war, so wenn man halt am Sci-Fi-Standard misst, ist es in Ordnung, ja. Manche Sachen eben wie, da kommen wir auch drauf, dieses Virtual Reality-Ding, wir haben es eben in der Story-Zusammenfassung schon gehört. Das sieht halt fürchterlich aus, aber ist ja auch VR. Ne? Da finde ich es okay, weil das ist halt eine Simulation. Dass das halt sehr clunky aussieht, geschenkt. Aber ja, generell sehen halt die Effekte so ein bisschen aus, eben wie du sogar gesagt hast, wie so aus so schlechten Videogames oder auf jeden Fall outdated zum damaligen Zeitpunkt halt schon. Insgesamt aber stört das Gesamtbild, finde ich aber halt nicht, weil es ist nicht so super viel, dass es dann in jedem Frame auffällt. Und wie gesagt, gemessen an einem Friday the 13th Film ist das irgendwie alles charmant und in Ordnung. Und es wird auch nicht, wie gesagt, zu überdosiert eingesetzt. Und von daher so, ja, es sieht halt vor allem aus wie ein Direct-to-DVD-Film irgendwo. Das ist halt einfach das Ding, ne? Aber ich finde auch, es ist im Rahmen okay.
Findest du, also wir haben ja hier das Raumschiff als Setting, ich finde, das ist eigentlich durchaus in Ordnung. Ich finde, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Man wollte hier halt nicht so ein Horror-Raumschiff haben, wie man das so in Alien kennt, ne? Wenn wir das mal vergleichen, Alien, da siehst du ja schon an jeder Ecke, okay, hier ist Gefahr, da ist es dunkel, da könnte ein Alien lauern, whatever, da tropft überall alles von der Decke. Und hier hat man eher so ein versucht, so ein Setting zu schaffen, was realistisch wirkt, wo Leute wirklich arbeiten, forschen und auch leben. Hast du das Gefühl, dass dieses Vorhaben geklappt hat mit diesem Raumschiff und dem Setting?
An sich schon, ja. Das finde ich okay. Du siehst ja auch so Quarters, ne, wo sie ihre Betten haben und so. Das finde ich alles okay. Also das ist auf jeden Fall ganz gut umgesetzt, wie ich finde. Es ist halt beides, genau. Du hast halt so Wohnbereiche, aber eben auch eben Forschungsstationen, Labore. Das finde ich schon okay, ne? Und das hätte jetzt hier, weiß ich nicht, es hätte natürlich auch aussehen können wie auf so einer Event Horizon. Da hast du ja auch natürlich Forschungsstationen und sowas. Das ist aber einfach allgemein auch düsterer gehalten. Das hier ist ja auch sehr hell alles. Sehr hell, sehr so Plastik-Future irgendwo. Ne? Irgendwie alles shiny irgendwo und eben per se nicht so dunkel. Sieht nicht nach Nostromo aus hier oder so.
Ja.
Aber ja, ich finde schon, dass sie das hinbekommen haben, dass es halbwegs aussieht, ob da Menschen über längeren Zeitraum eben sich aufhalten können und Arbeit und, sag ich mal, Privates verknüpfen. Das ist okay, finde ich.
Ja, du hast halt schon die Beispiele genannt, ne? Die Event Horizon oder die Nostromo, die sehen halt auch ohne das, was da später passiert oder was da an Bord kommt und so weiter, sieht das schon gruselig aus. Ja. Und dieses Raumschiff sieht halt aus, wie könnte auch aus Star Trek sein, wo einfach nur Diplomatie gemacht wird und geforscht wird und wo keine Bedrohung vielleicht jetzt unbedingt da nimmt. Also das wirkt alles relativ locker, leicht. Ich will jetzt nicht sagen gemütlich, aber man kann sich vorstellen, dass dort wirklich irgendwie Laura, ja, ganz normale Arbeit verrichtet wird, Forschung, dass dort studiert wird und so weiter. Und das, sag ich mal, für das, was sie da am Budget vorhaben, wirkt es eigentlich relativ, ja, realistisch, oder?
Ja, finde ich auch. Also dadurch, dass wir ja zuerst in diesem Labor sind, ne, wo Jason da auf dem Tisch liegt und danach ja auch noch mal in der Kabine und so. Ich finde auch, also dass man zumindest das jetzt nicht kritisch hinterfragt, wie sollen die denn da jetzt alle leben und schlafen und arbeiten. Also für die Mittel, die da waren, finde ich, war das schon ordentlich gemacht.
Ja, Theresa, wir haben das Skript schon angesprochen, die vielen Änderungen, dass eben der angebliche Witz dann eben von der Action auf die Dialoge durch die Rewrites sozusagen übertragen wurde. Und ich muss gestehen, wenn der Film etwas besonders schlecht macht, dann, und das ist auch wieder verbunden, dann, wie blöd die Schauspieler wirken, weil wenn man sich anguckt, was sie dort teilweise sich an Worten um die Ohren werfen, das ist schon echt grotesk mies teilweise, ne? Also wenn man so, ich habe mir diesen einen Dialog aus der Synchronfassung notiert, wie sie gerade Jason untersuchen und so, ja, wie funktioniert man denn mit so einem kleinen Hirn eigentlich? Und die andere dann meinte so, ich wette, der hat ein riesiges Ding wie ein Mammut. Ne, und dann denkst du so, ey Leute, wer schreibt denn sowas? Also das sind doch, ich meine natürlich, vielleicht, nee, nicht mal 12-Jährige reden so, ey, das sollen Wissenschaftler sein. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass die nur sinnvolle, clevere, intelligente Sachen sagen, aber das ist doch halt schon so echt so, das ist ja auch nicht witzig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, aber ich finde irgendwie dadurch, dass es so unlustig ist, hat das schon wieder was. Und es ist ja, ich glaube, ich werde jetzt hier heute sehr viel kritisieren und werde trotzdem zu einem ganz anständigen Ergebnis kommen. Deswegen möchte ich das schon mal vorweg schicken. Das ist so bescheuert. Ich glaube, da ist aus keinem Mund irgendein intelligentes Wort gekommen. Und ja, sie verhalten sich irgendwie eher, weiß ich nicht, wie so eine Klassenfahrt von 14-Jährigen gefühlt.
Ja.
Und nicht wie Leute, die wahrscheinlich ja mindestens 20 sind, keine Ahnung, oder älter vielleicht sogar noch. Aber je nachdem, was da noch so für Schulsysteme gibt. Und
also
so
es sollen tatsächlich, bevor wir wieder in die Diskussion kommen, es sollen tatsächlich immer noch so halbwegs Teenager sein, also so 16, 17, 18. Auch wenn natürlich wieder nicht so aussieht, aber
es ergibt halt auch keinen Sinn, weil so fürs Studium
Schulsystem, wer weiß, wie das ist. Man überspringt, genau. Vielleicht studiert man da nur fachgerecht.
Ja, naja, soll niemand machen. Aber ja, es ist halt wirklich alles so komplett übersexualisiert. Ich glaube, da wirklich jede Unterhaltung hat irgendwas ja mit Körpern oder mit Sex zu tun. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ganz eigenartig und wirkt halt total fehlplatziert, weil man sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen kann, wie die irgendwie, also die müssen auch mal über was anderes reden. Die können doch nicht den ganzen Tag nur sowas da vor sich hinquatschen, denkt man sich. Aber weil es dann halt wieder so oft ist, hinterfragt man es halt auch nicht mehr. Also da denke ich, an irgendeinem Punkt denke ich mir nicht mehr, auch was für beschissene Dialoge, sondern ich denke mir so, ja, ich denke eigentlich gar nicht mehr.
Es, ja, mich hat eher irritiert, dass sie wissen noch, was ein Mammut ist, aber nicht, was Eishockey ist. Aber ja, da sind so echt auch so der schlimmste, für mich einfach die schlimmste Szene. Und deswegen kann ich schon mal vorweg sagen, kann ich auch mit der Figur von KM14 nichts anfangen. Weil sie wirkt halt wirklich wie so ein Sexroboter die ganze Zeit auf mich in diesem Film. Und dann ihr erster Auftritt dort quasi, siehst du halt wie, wer war denn nochmal ihr Typ da? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, wie er ihr dort versucht, also sie ist ja die Androidin, für diejenigen, die den Film nicht kennen, ihr diese künstlichen Nippel versucht aufzusetzen und die dann runterfallen so. Und du, ich denke mir die ganze Zeit so, Mann, wer denkt sich denn sowas aus? Sowas filmt man nicht, sowas dreht man nicht. Das ist nicht witzig. Das ist einfach nur blöd. Und das macht mich jedes Mal wieder wütend, diese Szene, Laura. Ich meine, ich finde, man kann über Humor streiten. Es gibt bestimmt genug Leute, die da lachen und so. Aber ich habe mich da echt fremdgeschämt für. Ja. Und sowas gibt es ganz oft im Film, solche Momente.
Aber es ist doch auch irgendwie so, also Sexroboter ja, aber bei so einem klassischen Sexroboter würde ich jetzt erwarten, dass quasi von dem Schöpfer das ja eigentlich kommt, also dass er sie so programmiert hat, aber hier wirkt das ja fast so ein bisschen, als würde sie so ein Eigenleben entwickeln und auf einmal eifersüchtig sein auf die menschlichen Frauen, weil sie halt ja ihren Schöpfer quasi für sich haben will, und das fand ich irgendwie so strange, also keine Ahnung.
Sieht anders aus, sie ist kein Sexroboter, aber ihre Figur wird trotzdem, auch wenn sie natürlich nachher auch irgendwie krasse Action-Szenen hat und so weiter, aber um sie herum wird trotzdem sexualisiert. Weil auf die jeden ist Fall. Dann eben eifersüchtig. Okay, ja. Warum können die da rumpoppen da neben Jason und ich kann das nicht so in dem Sinne. Also es wird, ihre Thematiken sind trotzdem sexuell, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, und vor allem kommt es ja dann nachher auch wirklich zwischen ihr und ihrem Schöpfer zu einem leidenschaftlichen Kuss. Also auch das fand ich irgendwie voll strange. Aber ja, also ich bin mit der Figur auch irgendwie so ein bisschen indifferent. Ich fand schon, dass sie ein paar coole Szenen hatte und habe mich jetzt so grundsätzlich nicht an ihr gestört, aber irgendwie wirkte das nicht so ganz so zu Ende gedacht auf mich, die Figur.
Ja. Ja, es gibt dann für Theresa gibt es dann noch einen kurzen Recap, aber wirklich einen sehr, sehr kurzen Recap von dem Auftraggeber, von Dieter, der dann einmal kurz Professor Lowe erklärt, wer denn Jason ist und dass das, welche Legende dahinter steckt, aber das war es dann auch schon. Und Jason erwacht dann nach 30 Minuten, auch ziemlich lang gedauert tatsächlich, erwacht er an Bord, Laura, eben genau, weil jemand Sex hat an Bord. Und das erweckt ihn. Und das fand ich dann schon wieder, das funktioniert dann für mich, wenn sie das in diese Ebene bringen, das ist dann für mich, das ist wieder Meta. Das fand ich wieder witzig, muss ich gestehen. Und es folgt ja dann auch wirklich dieser, auch wieder einer meiner Top 3, Top 5 Kills der ganzen Reihe, als er Adrian dort in das Eiswasser taucht und ihr quasi das Gesicht vereist und dann abschlägt, wie so ein, das wirkt fast wie so ein, da muss ich zu André wechseln besser, weil du bist ja nicht unsere Videospiel-Begeisterte, aber André, dieser Kill, der wirkt dann fast wie so ein Fatality von Mortal Kombat, ne?
Ja, das stimmt. Guter Vergleich, ja, das passt. Das könnte wirklich so ein Finisher sein, ein Fatality. Ist halt, also ja, auf jeden Fall. Es dauert lange, das ist relativ lange, bis er wieder aufwacht. Der Impulsgeber ist auf jeden Fall treffend für ihn, genau. Macht ihn gleich sauer, wenn da gebumst wird. Und der Auftaktkill ist halt mega. Jetzt ohne schon zu viel darauf einzugehen, aber schon so ein Top-Ding, ne?
Auch super getrickst, muss man ganz ehrlich sagen.
Der ist richtig,
ne?
Geil. Und der hat so eine geile Wucht. Ja. Das ist gleich so irgendwie, da macht er gleich klar, so, I'm back, so, ihr habt euch hier ganz schön scheiße aufgeheizt. Der hat halt so eine geile Wucht, wie er sie da drauf scheppert. Der ist auf jeden Fall einer meiner Favorite Kills, glaube ich, der ganzen Reihe.
Sie haben ja dann, André, auch wieder von Aliens so ein bisschen übernommen, diese Motive, die da einige, also in dem Fall Professor Lowe, haben, der so ein bisschen wie Burke wirkt aus Aliens, der eben verhindern will, dass Jason etwas zustößt, aus finanziellen Gründen eben, ne, dass er dann halt so, ne, dieses, ja, der ist gefährlich, aber wir dürfen ihn jetzt auch nicht kaputt machen, weil ich kriege noch ein paar Millionen Dollar für den, wenn wir den abgeben, so diese niederen Beweggründe, die dahinter stecken. Und das so irritierend ist, dass das halt nie wieder aufgegriffen wird, dieser Handlungsstrang. Lowe stirbt irgendwann und dann war's das sozusagen. Ne? Also das hätten sie dann auch irgendwie gar nicht einführen brauchen. Dann hätten sie lieber Lowe auch irgendwie sympathisch lassen können, ohne dass er da seine Schulden tilgen will mit Jason. Ne?
Ja, finde ich auch. Das ist irgendwie ein bisschen weird geschrieben, so, aber ja, mein Gott, das ist halt auch das Ding, dass diesen Plot-Device hast du auch nach 2 Sekunden vergessen. von daher ist auch nicht so wild.
So, damit ich jetzt hier nicht Laura die ganze Zeit mit diesen Sexualdingen hier belästige, gehe ich jetzt zu Theresa über und wir bleiben kurz bei Professor Low. Das ist die zweite Fremdscham-Szene für mich im Film. Ich meine, es ist ja schön, dass Professor Low da seine Fetische hat und sie auch mit Janessa auslebt. Aber auch da, das ist wieder so, dann denke ich mir so, ja, ich verstehe das, das soll witzig sein. Aber ich finde, dass diese Witze alle so auf Kosten der Figuren gehen, dass ich halt nichts mit denen dann anfangen kann. Ich finde, weil der Gag zieht für mich nicht. Also es ist hier so, dass Janessa quasi so die Domina ist und er halt der unterwürfige Part ist und sie dann so Nippelklemmen an ihm befestigt und alles Mögliche. Und das wirkt dann so, ja, weiß ich nicht, der Gag zieht bei mir nicht, aber es versaut mir auch irgendwie das Mitfiebern mit diesen beiden Figuren automatisch schon. Und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie deplatziert. Also das sind so, also der Film liefert ja durchaus auch funktionierende Humorelemente, aber manchmal vergreift er sich, also aus rein subjektiver Perspektive von mir jetzt gesprochen, vergreift er sich komplett im Ton, finde ich.
Ja, das stimmt so schon. Also wir werden da ja gleich auch drauf kommen, wenn wir den oder die Camper in der Woche küren. Weil da kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, das war für mich eigentlich eine unmögliche Aufgabe, weil ich mit keinem eigentlich was anfangen konnte. Ich konnte aber auch von niemandem sagen, okay, also gut, doch, es gibt schon eine Person, die ich ganz besonders schlimm finde, aber ich konnte jetzt von allen anderen nicht wirklich sagen, okay, und du bist jetzt deutlich nerviger als du. Also für mich sind die so alle auf einem Level einfach plus und irrelevant. Und habe auch gefühlt schon wieder bei allen vergessen, wer da irgendwie mitspielt. Weil die wirklich so gar keine Charakteristik bekommen und irgendwie nur für solche Szenen herhalten müssen. Aber halt auch einfach alle müssen für solche Szenen herhalten. Es gibt halt hier nicht so diesen einen Trottel, der es irgendwie abbekommt oder so eine Person, auf die das so fokussiert wird. Sondern alle sind halt so. Und dadurch, dass sie das so stringent durchziehen, einfach keine brauchbare Figur zu schreiben, hat das irgendwie schon wieder was. Weil jetzt sind, finde ich, driftet man so in dieses, ja, so bad, it's good Gefilde ab, so dass es schon wieder unterhaltsam wird. Weil ich glaube, wenn man diese Figuren in einem anderen Freitag der 13. Film gehabt hätte, der irgendwie allgemein viel ernster gewesen wäre, ich glaube, ich hätte ihm den halben Stern gegeben.
Ja. Generell ist auf jeden Fall, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Schiff mal wieder nichts anderes als die Camps am See, alles komplett versext. Aber ich fand das meine ich, das ist so schade. Du hast halt so dämliche Humorszenen und dann wieder so kleine Sachen. Und ich finde, da funktioniert der Humor dann viel, viel besser, weil auch nichts versaut sozusagen. Ist zum Beispiel, wenn Jason plötzlich so eine Machete kriegt, aber so eine Future-Science-Fiction-Machete halt so. Und dann aber trotzdem am Ende diese wieder gegen seine eigene alte, verrostete Machete austauscht. So, das finde ich irgendwie dann witzig, weil das nicht lächerlich macht, sondern trotzdem einfach charmant witzig ist. Aber du hast uns schon dahin geführt, schauen wir uns doch mal die Campenden dort an. Die muss ich gestehen, ich glaube, bei keinem Teil kriege ich die Namen so wenig zusammen wie bei diesem Film hier. Ja, wen haben wir da so? Wir haben hier eine Hauptfigur, die Rowan, das ist ja quasi die aus dem Jahre 2010 zusammen mit Jason ins Jahr 2455 geholt wird. Ich finde sie persönlich, Laura, als Final Girl eigentlich ganz gut. Zum einen, weil sie halt tatsächlich auch optisch sich wirklich komplett, finde ich, abgrenzt von allen, die wir bisher hatten. Also da haben wir halt auch ein bisschen Diversity drin. Ich finde, sie ist auch so eine Schauspielerin, die was Toughes an sich hat, die trotzdem auch was, ne, wir sind ja hier unter, nee, wir sind nicht unter uns, aber die auch, sag ich mal, auch als Schauspielerin attraktiv ist. Und ich finde, die Sache auch ordentlich macht, so auch in den paar wenigen Action-Szenen, die sie hat. Also sie gehört jetzt sicherlich nicht zu den 3 besten Final Girls für mich, aber ich finde, sie gehört noch zu den guten Figuren hier im Film irgendwie. Das hat für mich so als Final Girl halbwegs funktioniert noch.
Ja, ich finde sie auch solide. Also ich finde, sie macht ihre Sache schauspielerisch auf jeden Fall ganz gut. Und ja, an Charakterisierung hat sie nicht viel, außer dass sie halt quasi aus der Vergangenheit kommt. Aber das ist auch irgendwie in Ordnung. Also ich habe mich an ihr auf keinen Fall gestört und fand sie auch recht nett, aber ja, so richtig Final Girl Vibes hatte ich bei ihr dann trotzdem nicht.
Theresa?
Ja, gehe ich mit. Also ich finde, sie bleibt trotzdem irgendwie plass. Ich finde sie sehr vernünftig. Das finde ich gut.
Auch wichtig bei Freitag der 13., dass mal jemand vernünftig ist.
Ja, voll. Also, weil das ist so eine Person, da gehe ich eigentlich komplett mit allem, was sie sagt. Wenn man ihr vertrauen würde und ihr das Ruder in die Hand geben würde, dann würde das auch alles gut laufen, weil sie da sehr schlau und rational vorgeht. Aber interessant ist sie halt trotzdem nicht. Und deswegen glaube ich, dass sie auch ein Final Girl ist, was ich vermutlich übermorgen wieder vergessen habe. Und sie ist halt echt nicht das, woran ich mich erinnere, wenn ich an Jason X zurückdenke. Also ich finde, sie geht dann da schon auch unter.
Ist euch eigentlich mal, André, ich frage dich mal an deiner Stelle, gerade weil Theresa sagt, eigentlich nicht so eine interessante Hauptfigur, die Rowan. Das ist eigentlich lustig auch, wie uninteressant sie die Leute aus der Zukunft finden, ne? Also, dass sie da nicht mal, also keine Ahnung, also wenn, nur mal als Beispiel, ist natürlich jetzt fiktiv und alles sehr theoretisch gesprochen, aber wenn ich jetzt im Jahr 2054 wäre und da würde jemand bei mir an Bord aufwachen, die vor 400 Jahren quasi eingefroren wurde, da hätte ich zig Fragen, die ich da stellen würde, total neugierig wäre ich da und das spielt überhaupt keine Rolle für die Leute da, ne? Dass da jemand aus der Vergangenheit hin gereist ist sozusagen.
Ja, ja, voll. Das stellt irgendwie gar keine mehr in Frage, aber ich habe mir das immer so, ja, ist halt Future, ne? Und sie wissen ja irgendwie, dass das funktioniert, in Anführungszeichen. Kryo und so hatten sie ja dann irgendwie. Also ja, aber in Frage stellt wird es nicht, nein.
Ich meine, klar, der Dieter, der sagt ja da einmal, du, nur weil du jetzt da Leute hast, die da aus der Vergangenheit kommen, das macht für uns keinen Unterschied, ob die jetzt vor 100 Jahren eingefroren wurden oder vor 400 Jahren. Das gehen sie da gehen sie dann ein bisschen dieser Thematik mit aus dem Wege. Aber ein bisschen seltsam finde ich schon, weil, wie gesagt, das sollen halt wirklich Teenager sein und das sollen wissensbegierige Teenager sein. Das haben extra, John S. Cunningham hat dafür gesorgt, dass das Theresa Star Trek Kids sind und während Isaac und Farmer eigentlich so typisch generische Teenager eigentlich haben wollten, also die jetzt keine Wissenschaftsstudenten oder so sind. Und da, finde ich, sind die doch echt ein bisschen wenig neugierig, ne?
Ja, voll. Also man hat ja auch eigentlich fast gar nicht das Gefühl, dass da irgendwas Wissenschaftliches gemacht wird. Oder
Sexualkunde vielleicht, ja.
Ja, genau, ja. aber ja, wie normale Teenager wirken sie irgendwie auch nicht. Und dann hätte man, glaube ich, hat ihm auch wieder mehr Worldbuilding gebraucht, weil dann hätte man sich fragen müssen, okay, was für Themen haben Teenager wohl im Jahr 2450? Oder ja, wie ist da so allgemein das Leben? Was machen die eigentlich den ganzen Tag auf so einem Raumschiff? Und ich glaube, dass dafür wahrscheinlich die Kapazitäten wieder nicht gereicht hätten.
Was ganz gut gelungen ist, finde ich, ist, dass sie nicht so rein diese Opferrolle haben. Sie sind halt auf dem Papier ein bisschen intelligenter vielleicht, können sich auch ein bisschen wehren, was natürlich auch eben an der Androidin dort, KM-14, liegt. Aber ja, so richtig ist das, finde ich tatsächlich lustigerweise die einzige Figur, die für mich, Laura, so ein bisschen noch herausgeragt hat, ist ausgerechnet eine, die nicht zu den Wissenschaftskids gehört, sondern eben hier der Sergeant Brodsky, der hier von Peter Menza gespielt wird. Den fand ich zum Beispiel ganz cool und ich finde, das war auch eine der wenigen Figuren, wo sie ein bisschen Mut bewiesen haben, weil das nicht unbedingt eine Rolle ist, die normalerweise eine Black Person of Color spielt. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass er da so ein bisschen Anti sozusagen diese Rolle gespielt hat. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und er ist irgendwie auch die einzige Person, wenn ich ganz ehrlich bin, die ich neben Rowan wirklich sympathisch fand.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe ihn tatsächlich auch als meinen Camper der Woche
sehr gut
gewählt, weil ich halt auch finde, also ich fand ihn halt noch einen Ticken interessanter als Rowan. Und er ist halt am Ende auch wirklich der Held des Films, ne, muss man ja mal so sagen, weil er sich ja wirklich opfert quasi und Jason davon abhält, wieder dieses Raumschiff zu kapern, wo die anderen jetzt drin sitzen, um zu fliehen. Und ja, ich fand, das war von den Figuren, die es gab, auf jeden Fall für mich noch die coolste. Aber es war auch nicht so leicht.
Ja, ich habe für mich tatsächlich, fand Rowan halt irgendwie am coolsten, weil ich sie eben einfach so am, ja, weiß nicht, sie hatte so doch so ein bisschen mehr Screentime und ja, also wie gesagt, viel Auswahl war nicht, aber ich fand sie irgendwie noch am besten, am hübschesten irgendwie so. Dann blieb das bei mir noch ein bisschen in Erinnerung. So, aber die Wahl fiel mir doch schon schwer. André, wer war denn für dich dein, in Anführungszeichen, Weltraum-Space-Camper oder Camperin der Woche?
Ich habe lange überlegt, weil, ja, es ist wirklich eine sehr durchwachsene Figurenkonstellation. Ich habe geschwankt zwischen Brodsky und KM und ich bin bei KM gelandet. Ich weiß, für dich ist sie ein Sexroboter. Für mich ist sie aber schon irgendwo heimlich auch so ein bisschen der Star des Films, weil sie halt auch diesen, haben wir auch schon gesagt, diesen fast schon menschlichen Wandel durchmacht, dass sie wie so eine KI ist, die ja irgendwie auch dann trotzdem irgendwie eine Art Gefühl zu haben scheint, aber natürlich auch spätestens, wenn sie natürlich zum Badass wird und Jason ordentlich wegkickt. Irgendwie finde ich KM einfach mega, mega, mega geschrieben irgendwie als Charakter für das Level an Film hier. Und irgendwie mag ich sie. Irgendwie ist sie am Start und ich finde KM ist meine Survivor oder aber ist mein Camp in Anführungszeichen der Woche.
Zumindest ein paar Einzelteile haben ja von ihr überlebt. Theresa, wer ist für dich, wer ist deine Favoritin oder dein Favorit?
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, mir ist das sehr schwer gefallen und ich habe darüber nachgedacht und dachte mir so, ach, ist eigentlich auch egal. Und habe mich dann auch für KM14 entschieden, weil, ja, keine Ahnung, ich finde sie irgendwie ganz cool. Das mit dem Sergeant kann ich auch noch verstehen, Brodsky, den finde ich auch ganz cool, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber am Ende nimmt sie es wirklich echt nicht viel.
Ja, und wer hat dir gar nicht gefallen? Also ich weiß, auch da ist die Auswahl dagegen dann sehr groß gewesen, glaube ich, aber...
Nee, das finde ich tatsächlich gar nicht. Also, weil alle anderen sind halt so auf einem Level irgendwie blöd, aber auch nicht so, dass es irgendwie wehtut, weißt du? Also, da haben wir jetzt niemanden bei, der so richtig gemein ist oder sowas. Also, jemanden, der irgendwie so richtig austeilt und fies ist. Das stimmt, ja. Das gibt's hier halt auch nicht. Also, ich kann jetzt auch, also ja, das ist halt irgendwie alles total, hat alles so einen sexuellen Touch, aber ja, komplett unsympathisch ist mir deswegen jetzt trotzdem keiner. Also irgendwas Schlimmes tun macht da halt auch niemand. Und deswegen fand ich das relativ eindeutig, dass es halt der Professor sein muss, der halt geldgierig ist und halt einfach blöd ist.
Ja. André, wer war für dich das Least Favorite in dieser Woche?
Ist für mich auf jeden Fall Professor Lowe. Der ist einfach halt so ein Dulli irgendwie und ja, lässt sich ja quasi auch nur benutzen, vergeht Ireland das Licht, dieser typische lügt alle an für seine eigenen Ziele-Typ und ja, keine Ahnung. Er ist vielleicht so der offensichtlichste Pick, aber er ist auch einfach unliebsam und nee, mag ich nicht.
Ja, ich habe es schon gesagt, bei mir ist es tatsächlich KM, weil ich einfach, also die mag nett sein, ist sie ja auch im Film, die macht ja auch nichts Schlimmes, aber ich finde einfach die Figur, wie sie geschrieben ist und ich weiß es nicht, das ist, wirkt, ja, die Figur wirkt für mich irgendwie nicht wie so eine, wenn ich mir so vorstelle, wie jetzt zum Beispiel Bishop als Android wirkt, zum Beispiel in Alien und so, das ist irgendwie so eine gewisse Klasse und hier wirkt es halt echt so, weiß ich nicht, das ist, nee, ich kann das gar nicht genau begründen, die Figur funktioniert einfach für mich nicht. Wer hat für dich nicht funktioniert, Laura?
Ja, ich fand es auch gar nicht so leicht, obwohl die Figuren ja alle irgendwie so ein bisschen unausgegoren wirken, mir da jemanden auszusuchen. Aber ich habe mich dann für die Figur entschieden, die für mich den größten Vollhorst-Move in diesem Film begeht. Und das ist Kinsa. Also die bleibt ansonsten, finde ich, ziemlich blass. Aber die sitzt ja nachher quasi alleine in so einem Shuttle, mit dem die quasi wegfliegen können und macht den anderen nicht die Tür auf und fliegt alleine weg, was ja erstmal mega assi ist. Und dann ist die noch so doof, dass sie direkt das schrottet und das explodiert. Und da dachte ich mir so, perfekt, das ist mein Vollhorst der Woche.
Ja, sehr gut, das passt. Wunderbar, ja, also nicht so das Wahre, was wir hier an Figuren diesmal geliefert bekommen. André, du hast vorher gesagt, Virtual Reality haben wir hier an Bord. Ich finde, auf dem Blatt Papier ist die Szene eigentlich ganz witzig und sie erinnert mich ein bisschen an das Paintball-Spiel aus Jason Lives. Ich weiß nicht, ob es eine Hommage ist oder nicht, aber ich fand es ganz witzig einfach, dass Leute was spielen, von dem sie denken, dass es Spaß ist und Jason macht daraus bitteren Ernst. Das ist ein bisschen ähnlich in beiden Filmen, aber ich finde, unabhängig von den Effekten jetzt, fand ich das eigentlich ganz witzig. Vor allem, weil Jason auch ein bisschen komisch reinguckt, als er merkt, dass er da zwar die Leute tötet, aber das keine Auswirkungen hat.
Ja, finde ich auch. Das ist eine witzige Szene, die halt so ein bisschen Comedy ist, aber gerade wieder so an der Grenze, dass es nicht zu albern wird. Ich finde es auch eher lustig, so dass sie einfach halt versuchen, es mit den Mitteln, die sie haben, ihn abzulenken und dass er auch dann eben diese Monster zerhackt und dann so merkt, hä, was ist das so? Und dann auch da, wo man merkt so ein bisschen, er ist zwar doof, aber er lernt dann schon, dass er versteht das dann schon, dass das irgendwie ein Trick ist so und geht dann wieder auf die Menschen. Das mag ich auch und ist halt, wie gesagt, es ist wieder genau an der Grenze, es jumpt nicht den Shark, das ist ein kurzer, witziger Moment, aber dann ist auch wieder gut. Mag ich schon gerne die Szene irgendwie.
Ja, hat es dir gefallen, Theresa, Virtual Reality? Ist das so, wie also wie es heute ist und wie man es sich damals vorgestellt hat, erkennst du das wieder?
Also ich habe das Gefühl, da sind wir heute weiter fast schon. Zumindest wenn man sich die anschaut, wie das Monster aussieht, was sie da angreift, da denkt man sich so, oh Gott, was ist denn das? aber ja, ich fand das auch eine lustige Szene, auch weil es ja nochmal aufgegriffen wird in einer noch cooleren Szene eigentlich. Und deswegen hat mir das gut gefallen, weil wir ja auch erstmal nicht wissen, passiert das jetzt wirklich oder nicht? Also weil wenn da der Kopf dann fliegt, fragt man sich schon, oh Gott, heißt das jetzt, der ist tot oder nicht? Und das ist generell eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil man kann ja offensichtlich auch Arme wieder dran, was auch immer machen. Ich weiß nicht, hätte man das nicht mit dem Kopf auch machen können? Wann sind die Leute dort überhaupt tot? Und weil das ja eine Frage ist, die eigentlich auch nicht geklärt wird, aber vor allem zu dem Zeitpunkt ja nicht geklärt ist, war mir dann auch erstmal nicht klar, okay, sind die jetzt nicht vielleicht wirklich tot? Und dann ist es schon irgendwie ein lustiger Witz, so, ha, okay, nee, nur Simulation, nur damit sie danach doch umgebracht werden.
Ja. Im weiteren Verlauf gibt es dann tatsächlich ein paar bessere Weltraumeffekte. Ich fand dann, als so diese Raumschiffe da ein bisschen von außen zu sehen beim Weltall, das war dann schon gehobenes Star Trek-Niveau, würde ich sagen. Da waren auch noch ein paar schöne One-Liner drin. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr witzig, wie irritiert Rowan war von der Zukunftstechnik, dass sie eben nicht so weit war, wie sie sich das vielleicht dachte, wie das in 400 Jahren oder so ist, als sie dann gefragt hat, ob wir uns jetzt nicht einfach vor Jason wegbeamen können und das scheinbar nicht möglich war. Ansonsten gibt es diese große Action-Sequenz, Laura, als KM-14 dort mit all ihren Schießgewehren da auf Jason einschießt und der seine Gliedmaßen verliert und den Kopf matt schießt und man sich dann zumindest beim ersten Mal gucken schon die Frage stellt, was kann denn jetzt noch passieren? Weil der Film läuft ja noch ein bisschen, aber Jason ist ja zu Klump geschossen worden und dann kommt er wieder als Uber-Jason, als Cyborg und das kann man cool finden, muss man aber nicht. Wie ging es dir?
Ja, also ein bisschen zwiegespalten, weil ich muss sagen, ich fand erstmal, dass sie ihn da so zu Brei geschossen hat. Die Szene war schon irgendwie cool, das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Aber gleichzeitig wussten wir ja schon, dass die quasi so eine Maschine auch an Bord haben, mit dem tote Materie wiederbelebt werden kann. Und darum fand ich die Überraschung jetzt, dass am Ende dann Uber Jason kommt, auch wenn er jetzt nicht von dem geldgierigen Professor da reingelegt wurde, fand ich jetzt gar nicht so groß. Also ich fand, das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Dennoch fand ich es aber irgendwie cool. Also ich finde, das hat dem Film noch mal so eine neue Dimension gegeben. Vor allem, weil ich den Look von Jason vorher irgendwie sehr menschlich fand, weil er irgendwie so ungewohnt lockiges Haar hatte und die ganze Zeit irgendwie so dachte, boah, wenn man jetzt den Körper nicht sehen würde, könnte das auch irgendwie so ein jüngerer Hannibal Lecter sein oder so. Ich fand es irgendwie so ein bisschen strange. Und dann fand ich diesen Gegensatz zu dem Uber-Jason schon cool. Also ich finde, das hat zu dem Film gepasst und insgesamt hat mir das gut gefallen.
Das ist ein guter Punkt. Schauen wir uns doch mal Jason an, André. Ich bin da auch bei Laura. Ich finde auch, der hat gerade in seiner Pre-Cyborg-Optik, boah, also das ist vielleicht sogar mein least favorite Jason, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der sieht irgendwie nicht aus wie Jason. Die Maske sieht komisch aus. Sein Gothic-Outfit sieht komisch aus. Und diese lockigen grauen Haare, die er da trägt, also was Ken Hodder da scheinbar getragen hat. Also sorry, ich assoziiere das nicht. Jason trägt für mich eine Glatze einfach. Der hat da keinen Mini-Pli auf dem Kopf oder sowas. Auch nicht nach Schockfrost. Also das fand ich irgendwie dämlich. Aber sein Cyborg-Look, den finde ich allerdings grenzgenial, muss ich gestehen.
Ja, auf jeden Fall. Also der ist, Ich fand ihn beim ersten Mal, als ich den Film damals gesehen habe, war auch einer meiner, auch meiner ersten DVDs auch, Jason X übrigens. Ich weiß noch, ich fand ihn irgendwie sehr plastisch erst. Er sah aus wie so eine Actionfigur. Ich finde, das Design sieht aus wie so eine Actionfigur, die man als Kind irgendwie in der Grabbelkiste gehabt haben könnte. Aber es ist irgendwie ist es auch verdammt cool, weil er halt, weil sie diese organische Wiederherstellung so mit einbezogen haben. Ne? Er wird halt komplett zerschossen und dann kommen eben wieder hier unsere Nicht-Terminator-Ameisen. Und so wie sie ihn zusammensetzen, so ist es halt einfach organisch. Sie ersetzen die Teile, die ihm weggeschossen wurden. So. Und ich finde halt dieses ganze, dieses Chrome-artige Design, das ist schon irgendwie sehr, 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 sehr nice. Und sie behalten halt irgendwo den Look and Feel dieser Eishockey-Maske bei, aber eben natürlich völlig aufgebohrt auf so Cyber. Ich mag das Design schon auch gern.
Laura, wie gefällt's dir? Dich habe ich ja schon gefragt. Wen habe ich noch nicht gefragt? Theresa?
Mich? Also ich finde den Ursprungs-Jason auch wirklich grenzwertig hässlich, selbst für so einen Jason, der ja generell nicht der hübscheste Mann ist, zumindest so wie wenn er halt irgendwie Ewigkeiten im Serum gedümpelt ist. Mit den Haaren wirklich ganz eigenartig, auch noch mal schlimmer als im Teil davor, würde ich sagen, wo ich mich halt auch gefragt habe, lass es doch einfach gut sein. Also ja, der regeneriert sich irgendwie, aber das können wir auch irgendwie daran festmachen, dass er halt immer noch lebt. Da braucht er jetzt keine komischen 4 Haare auf dem Kopf haben. Außerdem, der wird ja ansonsten irgendwie nicht menschlicher. Der sieht ja immer noch vergammelt aus, prinzipiell.
Das ist ein kurzer Einwurf und das ist genau der Punkt, den ich wiederum nicht verstehe, weil im der Doku haben sie gesagt, dass sie eben genau damit zeigen wollten, dass Jason regeneriert. Und deswegen, also von sich aus, jetzt nicht, weil er da diesen Apparat am Raumschiff hat, sondern weil er halt selber regeneriert und unsterblich ist und so weiter. Und dann wundert es mich halt, warum er dann plötzlich hier so eine geile Frise trägt, aber sein Gesicht, wie du schon sagst, dann trotzdem immer noch aus wie Matschbirne aussieht.
Ja, total. Und halt, dann wäre es fast irgendwie spannender zu sehen, wie Jason jetzt als richtiger Mann aussieht. Ich meine, das ist so ein absurder Film, da hätte man das ruhig machen können, wie der wohl in, ja, nicht jahrelang im Serum gehangener Gestalt aussehen würde. Und das ist schon echt eigenartig. Oder der macht ihm zumindest wirklich eine schöne Langhaarfrisur, aber nicht diese eigenartigen Härchen. Und in der, Upgrade-Variante finde ich ihn schon auch echt cool. Also hat jetzt halt, jetzt sind wir halt irgendwie echt ganz weit weg vom Horror und Grusel, noch viel mehr als vorher, aber spätestens da ist halt irgendwie klar, okay, hier geht's nicht darum, gruselig zu sein und spannend zu sein, hier geht's halt einfach darum, Spaß zu haben und ja, Riot zu gehen und das finde ich, zeigt auch das Design.
Es kommt dann, André, eine Szene, die du vorhin schon angesprochen hast. VR spielt noch mal eine Rolle, denn das Rätsels Lösung, zumindest um Jason abzulenken, ist, dass man ihn per Virtual Reality an den Crystal Lake zurückschickt. Und das war eine Szene, die auch ohne Einverständnis quasi von James Isaac gedreht wurde. Der wollte das partout nicht haben, diese Szene. Und auch die Casting-Direktorin hat sich geweigert, da 2 Schauspielerinnen auszuwählen für die Szene, weil diese Szene wirklich nur existiert. Nicht weil cool VR Crystal Lake, sondern die Produzenten haben gesagt, Leute, ihr braucht noch ein paar nackte Boobies im Film. Und genau deswegen wurde diese Szene nur gedreht ich finde sie tatsächlich ein bisschen witzig irgendwie, weil, also klar, man sieht halt am Aufbau der Szene, dass sie wirklich nur deswegen existiert, aber ich mochte es halt, dass die beiden Mädels zu Jason dort am VR Crystal Lake wieder sagen, na du, möchtest du Bier in den Joint und vorehelichen Sex? Das war halt derselbe Gag, den wir schon bei, doch den hatten wir doch eben schon im Film, ne? Bei Jason Goes to Hell letzte Woche, ne? Ist quasi
bei
derselbe
der Autofahrt,
Gag. Ja, ist quasi derselbe Gag, den sie wiederholen. Das funktioniert bei mir. Aber ich finde die Idee vom VR Crystal Lake per se gut. Aber man merkt, dass die Szene nicht deswegen existiert, weil das witzig ist, sondern weil sie halt wirklich Titten zeigen wollten, sag ich jetzt mal so, wie es ist. Zum ersten Mal, glaube ich, bei Devil's Demons, dass ich das Wort benutze.
Wir haben eine Weltpremiere.
Ja.
Also sehe ich, dass man da auch nochmal die Chance genutzt hat, um nochmal die niedrigen Befriedigungen der alten Fans nochmal abzuholen. Ich finde aber halt an sich die ganze Szene mega, mega geil, weil sie natürlich auch eben an den alten Schlafsack-Kill erinnert, den wir auch so gefeiert haben. Und ist natürlich so eine Hommage und das ist nochmal Jason auch so in seiner puren Form. Und es ist auch halt, auch hier wieder eben, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen unfreiwillig lustig, wie sie halt dann natürlich da so vor ihm so rummachen, dies, das, und er einfach nur wütend und ja, stinkig, wie er ist, nimmt sie halt wieder einfach und haut sie dann da aufeinander. Und auch die Umschnitte sind gut. Da haben sie irgendwie ganz gutes Comedy-Timing gehabt, wie dann so ein Schnitt kommt und man sieht einfach nur, wie er dann mit dem einen Schlagzeug auf den anderen drauf kloppt und dann eben auch wieder gegen Baum und so. Es ist schon auch eine sehr, sehr geile Szene, finde ich.
Ja, und ganz am Ende, Theresa, landet Jason als Sternschnuppe im See auf der Erde 2 und man bekommt das Gefühl, es geht jetzt alles wieder von vorne los. Man kann das doch alles wieder von vorne machen, nur halt auf Erde 2. Wo, ja, weiß ich auch nicht. Fand ich eigentlich ganz süß, die Idee, aber da haben sie sich diesmal nicht mal die Mühe gemacht, quasi zu verbergen, dass Jason sofort wieder aufstehen könnte, ne?
Ja, und so haben sie zumindest irgendwie so den guten alten Startpunkt wieder, also jetzt sind wir praktisch wieder am Anfang angekommen und jetzt könnte man halt eben das machen, worüber wir gesprochen haben. Wie sieht's eigentlich auf der Erde 2 aus? Was hat die für Eigenschaften? Woran bemerkt man da, dass es Sci-Fi ist? Und dann irgendwie Crystal Lake, da die Camper im Jahr 2455.
Es ist ja auch dieses Pärchen, was da zu sehen ist, ist auch so witzig, wie sie sagen, oh, das ist eine Sternschnuppe, ich glaube, sie ist im See gelandet. Ja, lass uns unbedingt nachgucken, was das wirklich ist. Und da muss man dann halt wirklich lachen, weil, okay, you know, if you know, you know. So, schon sehr gut. Aber Theresa, schauen wir uns die Kills mal an hier, bevor wir hier langsam zum Ende kommen. Sind ein paar schöne bei, wir haben ja schon einen besonders herauskristallisiert hier, das gefrorene Gesicht und wie Jason es in Stücke smasht sozusagen. Sagen, das ist schon verdammt gut getrickst, muss man schon sagen. Ansonsten ist mir persönlich gefällt dieser Kill mit diesem, ja, wie nennt man das? Diese riesengroße Schraube, wo der Kondor quasi doch von Jason draufgeschmissen wird, diese Drehschraube da. Das fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn da ein bisschen CGI benutzt wurde. Aber so viel mehr. Da bin ich schon wieder bei André, da ist eigentlich die Hommage an den Schlafsack-Kill am Ende dann schon fast mein zweiter Favorite.
Ja, was ich noch cool fand, war der Kill von Janessa, wo ihr Kopf, also wo Jason, also wo dann, ja, sie irgendwie so durch dieses Gitter gezogen wird und man dann nur noch so am Ende sieht, wie da so Hautfetzen hängen und so. Das fand ich eigentlich auch noch ganz cool.
Aber habe ich da geschlafen oder fehlte da irgendwie einfach ein Teil vom Kill, dass man nur Umschnitt sieht und dann sieht man das, sag mal, ihre Überreste dort an dem Gitter hängen. Aber der eigentliche Kill ist doch nicht zu sehen, oder? Oder bin ich jetzt, oder habe ich da nicht aufgepasst?
Das ist jetzt die Frage, oder reime ich mir irgendwas zusammen, was nie passiert ist? Das hat man ja auch manchmal.
Ja, es ist halt kein richtiger Kill. Sie wird halt durch das Loch in der Raumschiffhülle, bisschen wie bei Alien 4, am Ende das Alien, wird halt dadurch gesaugt quasi.
Also aber sieht man das? Oder sieht man, ich habe nur die Erinnerung, dass man nur das am Ende des Bildes sieht, wie das Fleisch
da flabbert. Du siehst halt, wie sie so festhält, in der Luft quasi fliegt, ohne, ne, also beziehungsweise eben nicht, sondern in der Atmosphäre quasi, eben hovert. Und dann siehst du, wie sie halt nicht halten kann, lässt los, fliegt um, Umschnitt und dann hängt halt, dann hörst, glaube ich, kurz ein Geräusch und dann hängt auch die Fleischfetzen da. Bei Alien 4 hast du richtig gesehen, wie das Alien am Ende da so durchgezogen wird, auch durch das Loch und so. Das haben sie hier halt nicht gemacht.
Das hätte ich mir halt hier auch gewünscht, dann wäre das wieder ein Top-5-Kill gewesen.
Ja, dann kann es sein, dass ich mir da in meinem Kopf wieder mehr zusammengesponnen habe, aber ich konnte mich halt auch noch an das Drumherum erinnern, sag ich mal, was jetzt bei manch anderen auch schon nicht mehr der Fall ist. Genau, da konnte ich mich halt eben auch noch an die Szene erinnern, dass sie da noch so greifen wollen, aber sie schafft's nicht und ja. Aber prinzipiell, ja, der Kill mit dem Eis ist schon echt Peak.
Ja, das ist dann auch irgendwie, André, konkurrenzlos, wenn du so einen Kill drin hast. Das ist ja ähnlich, wie wir es letzte Woche bei Jason Goes to Hell hatten. Wenn du so einen Standout-Kill hast, dann haben es die anderen automatisch schon irgendwie schwierig, ne?
Auf jeden Fall. Ich finde ihn mit dem Schlafsack natürlich auch mega, allein weil er diese Hommage hat und so. Aber ich zähle ihn auch nicht so richtig, weil es eben virtuell ist. Ich nehme jetzt hier, ich wollte einen nehmen, der auch ein Real Kill ist im Film. Ich finde halt so generell, ich finde halt schon, dass Jasons Brachialität hier sehr raussticht. Also auch sei es dieser Backbreaker, ne, den da bei Asriel da macht, wo er ihn einfach so runterbricht und ihm so das Rückgrat bricht, wenn er irgendwie hier den Dallas gegen die Wand haut. Also er macht sehr viel einfach mit sehr brachialer seiner Power so quasi. Das mag ich, weil es eben seine Brachialität wieder raussticht. der Kill an Kicker, wo er so in zwei Hälften gehackt wird, hätte auch geil sein können. Hätte man ihn gesehen, man sieht ja quasi nur das Ergebnis, wie er so kriecht, hätten sie das als Komplett-Kill gemacht mit zerhacken und so, wäre sicherlich auch ein Anwärter gewesen. Also sind viele gute, solide dabei, aber für mich ist es auch ganz klar, Adrian, der Stickstoff-Kill da, der ist halt einfach der, ja, wie du sagst, ist so der Standout, Leuchtturm-Kill.
Es gibt angeblich, wenn das jemand findet, vielleicht gucke ich auch parallel gleich, wenn Laura ihr Urteil abgibt, schon mal nach. Es gibt, ihr kennt ja noch die Mythbusters-Serie vom Discovery Channel wahrscheinlich. Die lief ja früher, glaube ich, auch immer auf D-Max und so weiter. Und da wurde tatsächlich mal wissenschaftlich überprüft, ob der Kill an Adrian, also dieser Freeze-Kill, ob
ja,
der tatsächlich...
Ja, ja.
Und ich guck
ob das
mal,
ob realistisch ist oder was?
Genau. Ich weiß jetzt das Resultat nicht, aber ich guck mal, ob...
ich habe die Seite schon offen, ich guck gerade.
Okay, dann kann ich schon mal weiterreden. Dann erzähl du doch, Laura, schon mal, was dein Favorite oder deine Favorite Kills waren.
Ja, ja, da kann es keinen anderen geben. Also ich habe natürlich auch den Killer Adrian ausgewählt und finde den tatsächlich auch konkurrenzlos in diesem Film. Den Schlafsack-Kill finde ich auch sehr cool. Ich mochte die Szene generell. Bei mir hat der Humor ja auch schon in dieser Autofahrszene in Teil 9 funktioniert und hier fand ich es auch irgendwie wieder witzig, weil es halt so ein bisschen selbstironisch ist und das mag ich. Und ansonsten fand ich, glaube ich, noch den Kill, welcher war es denn nochmal? Ja, ich fand auch den Kill an David Cronenberg cool, aber wahrscheinlich auch in erster Linie, weil es David Cronenberg war. ja, und die anderen sind tatsächlich jetzt, finde ich, gar nicht so erwähnenswert, aber der eine hat es in sich und das zählt.
Ja, ich glaube, André, die Suche ist vergebens, also ich finde es nicht.
Ich habe gerade schon, ich muss nur gerade lesen.
Also die Episode finde ich nicht, meine ich zum Nachdenken.
Ach so, die Episode.
Aber wenn du das Resultat kennst, ja.
Die Episode ist 2009, die 2009er Season, Episode 129, Hurricane Windows. Und da haben sie halt diverse Köpfe nachgebaut mit richtigen menschlichen Schädelkonstruktionen und einer war ganz aus Eis. Und dann haben sie Sachen halt auch eingefroren, irgendwie in flüssigem Stickstoff und dann eben mit so einem Hammer irgendwie zerdeppert, um zu gucken, ob das Resultat quasi das gleiche ist.
Es gibt einen Clip auf YouTube, auf dem Discovery Channel, ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von allem, was sie dort in der Episode gemacht hat. Zumindest das werde ich mal verlinken, auf jeden Fall. Aber das Resultat kann ich jetzt nicht, wollen ja hier nicht, hier googelt der Chef noch selbst in der Episode machen, das machen wir nicht, aber.
Ja, nee, aber also es gibt eine Episode und es hat teils funktioniert, aber wohl nicht so genau wie im Film. Aber ja, muss man mal vielleicht mal selber nachforschen.
Auf jeden Fall hatte die MPAA bei diesem Film fast nichts zu beanstanden. Es gab wohl sogar die Rückmeldung, dass sie den Film ganz cool und witzig fanden dort. Das kann man schon durchaus als ersten Sieg von Freitag der 13. über die Behörde verbuchen, würde ich mal sagen. Ein bisschen, Theresa hat es gesagt, ein bisschen CGI ist bei einigen Kills dabei. Theresa, ich gebe dir recht, das, was man da sieht, das ist zum Beispiel am Anfang, als der Typ da auf diese Drehschraube fällt, da sieht man schon, dass das CGI-Blut spritzt und so weiter. Ich finde es noch so im Rahmen, dass es jetzt für mich kein Kritikpunkt am Film ist, auch wenn ich generell natürlich komplett bei dir bin und sage, jedes CGI-Element bei in Horrorfilmen ist eins zu viel. Aber hier finde ich, ist es noch im Rahmen irgendwie.
Ich finde, es ist eher bei dem Film im Rahmen, weil das von der Tonalität für mich okay ist, weil das jetzt kein Film ist, den ich irgendwie super ernst nehme. Und ich glaube, das hätte mir die Effekte, die da zum Teil drin sind, hätte mir einen anderen Film, glaube ich, schon kaputt gemacht, aber nicht diesen hier. Also ich glaube, da ist halt die Anspruchshaltung einfach eine ganz andere, weil ich finde, gerade bei so Filmen, die ja wirklich gruselig sein soll, wenn man dann wirklich so richtig offensichtlichen CGI-Kram drin hat, das ja tötet schon ganz schön die Stimmung irgendwie. Und Stimmung gibt's hier halt meiner Meinung nach nicht, von daher passt es für mich auch.
Ja, ansonsten ist noch, was noch interessant ist, weil André, du hast ja vorhin gesagt, dass der Film so ein bisschen auch für dich so DTV-Vibes hat. Das Lustige ist, und das merkt man irgendwie gar nicht, ist, dass der Film tatsächlich auf 35 mm gedreht wurde, weil sie haben ihn dann später auf High-Definition-Video konvertiert, weil sie das sonst nicht mit den digitalen Effekten so gut hinbekommen, also in Anführungszeichen so gut hinbekommen hätten, wie sie es vermutet hatten. Aber es ist fast schon ein bisschen schade, ich hätte gerne mal so diese diese, ja, 35mm Fassung, die müssen sie mal im Savoy zeigen dann von Jason X.
Darauf warte ich ja schon seit Jahren, dass sie den mal wie im Filmclub oder so zeigen, das wäre so geil. Oder als Fantasy Filmfest oder so, aber ja, anderes Thema.
Ja, denn Freitag der 13. dieses Jahr zum Beispiel, das wäre echt ein guter Anlass, falls ihr vom Fantasy Filmfest zuhört.
Und es gibt ja auch einige Filme aus der Reihe, die ja auch Geburtstag haben dieses Jahr. Aber
es wäre so einfach.
Ja. André, wie sieht dein Fazit aus zu Jason X?
Ja, ey, für mich ist das, wie gesagt, immer noch quasi so der Fun-Teil. Ich mochte ihn damals total gerne. Das war eine meiner ersten DVDs. Ich habe die rauf und runter geguckt, dass sie nicht einfach weggeschmolzen ist. War ein Wunder. Hab den so oft gesehen damals. Und vielleicht ist das sogar echt der Teil, den ich am öftesten gesehen habe dadurch. Und ich mag ihn immer noch super gerne. Er ist halt einfach, er nimmt sich nicht ernst, macht das direkt von Anfang an irgendwie klar. Er ist super quatschig, aber dabei für mich immer nie so, dass es halt albern wird, dass es irgendwie zu viel wird, dass sie Jason lächerlich machen. Sie machen halt wieder hier das, was sie echt halt eben eigentlich immer ganz gut hinbekommen haben. Das Setting ist vielleicht ein bisschen albern, aber Jason wird nicht lächerlich gemacht so. Und das klappt hier für mich wieder auch super gut. Er ist halt dann, wenn er dann in Aktion tritt, wieder die krasse Maschine, die halt alles wegmacht, von dem man Ehrfurcht hat, von dem man Angst haben muss, irgendwie in einer gewissen Weise wird, ne? Ist Suspense-Faktor trotzdem nicht hoch, weil alles so eine gewisse Trashigkeit hat oder eine gewisse Freiheit sich dann eben auch nimmt in vielen Bereichen. Und es ist halt mehr Unterhaltung als Schreck oder so. Aber die Kills und so sind hart. Jason ist halt ja auch wieder in der Naturgewalt irgendwo und halt die ganze Transformation mit Uber-Jason und so weiter. So albern es ist, aber so cool ist es auch. Und die Crew ist halt, ja, sehr durchwachsen, aber trotzdem irgendwo auch da, irgendwo erinnerungswürdig in einer gewissen Weise, die Charaktere für sich genommen. Und ich habe echt. Es ist ein kompletter Bonkers-Film, wie man so schön sagt, aber mir gefällt das alles immer sehr gut und ich habe einfach sehr viel Spaß mit dem Film. Und bin nach wie vor, hatte ich ihm vorher auch schon gegeben, und bleib bei einer 3,5. So, macht einfach großen Spaß, auch wenn da natürlich auch viel mit der, ja, die viel von der, sag ich mal, von der Lore nicht mehr in dem Sinne da ist oder sie auch jetzt hier ein komplett eigenes Ding durchziehen auf eine gewisse Weise. Aber es ist wieder, finde ich, mehr an Freitag der 13. für mich dran als Jason Goes to Hell irgendwo. Und von daher, für mich einfach ein sehr unterhaltsamer Teil.
Ja, ich halte es diesmal kurz, weil ich finde auch, ich glaube, dass Theresa, du hattest es vorhin schon gesagt, ne, man kann super viel über den Film meckern und kommt am Ende trotzdem zu dem Resultat, dass der Film irgendwie Spaß macht, unterhaltsam ist, trashig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist und einem irgendwie eine ganz gute Zeit beschert, trotz all dieser Fehler, die offensichtlich sind, die nicht so offensichtlich sind, aber irgendwie macht der Film Spaß, weil er so anders ist. Weil er irgendwie, ja, ich weiß nicht, er ist kurzweilig, unterhaltsam, einfach auch blöd teilweise, aber ich muss sagen, ich mag den irgendwie 3 Sterne. Theresa.
Ja, da kann ich mich echt voll anschließen. Ich bin da auch bei 3 Sternen. Der macht echt jedes Mal wieder Spaß. Wo mir jetzt bei diesem Mal auch aufgefallen ist, dass ich finde, nach hinten raus zieht der sich ein bisschen, so in der letzten Viertelstunde oder so. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt ein bisschen zu viel Freitag der 13. gesehen habe und so die letzten Meter jetzt ein bisschen mühselig waren. Aber prinzipiell schaue ich den immer gerne und habe da Spaß mit. Und es sind schon auch ein paar ganz lustige Sprüche mit dabei oder die eigentlich gar nicht lustig sind und deswegen sind sie dann wieder lustig irgendwie. Klassiker ist ja auch der mit der Spruch, alles gut, der wollte nur seine Machete wieder haben. Und irgendwie finde ich den schon lustig, obwohl er eigentlich vielleicht auch gar nicht so lustig ist. Aber in diesem Kontext funktioniert es irgendwie alles. Und ich weiß auch nicht, ob ihr den Seitenhieb gegen DVDs gehört habt. Ist euch das aufgefallen?
Ah, irgendwie war da was, DVDs, die nimmt keiner ab oder irgendwie sowas. Hast du wieder DVDs eingeschleppt, die keiner haben will oder so, ne?
Ja, genau, also irgendwie als dann unser Professor mit dem anderen Professor da redet und er irgendwie sagt, ja, hier, ich habe was Gutes gefunden. Und dann sagt er so, sie meinen die Kiste DVDs, das ist doch keine Goldmine. Und damals waren vielleicht DVDs auch noch eher Goldminen, aber jetzt mit so ein paar Jahren Abstand und so ein paar mehr DVDs auch im Regal war es irgendwie, habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, genau, also 3 Sterne, genau.
Laura.
Ja, auch da sind wir uns heute wieder relativ einig. Ich bin Ich bin auch bei 3 Sternen. Und also ich glaube, ich könnte eigentlich 1:1 mein Fazit von letzter Woche bringen, indem ich ja auch gesagt habe, so was das Drehbuch und die Inszenierung angeht, ist das hier alles irgendwie kein Hochgenuss, aber darum geht's ja in dieser Reihe auch nicht. Und was hier klar im Vordergrund steht, ist der Spaß. Und ich finde, das ist einfach ein Film, der sehr sympathisch irgendwie ist. Also mir kommt er zumindest sympathisch vor. Und ich finde ihn auch irgendwie sehr selbstironisch, obwohl ich mich manchmal so ein bisschen frage bei den ganzen Geschichten, die wir heute auch gehört haben, ob Sean Cunningham das auch so beabsichtigt hat, dass der Film so selbstironisch ist, weil ich finde, eigentlich passt das gar nicht so zu dem, was er davor hatte. Aber ja, ich mag den Teil, ich gucke den super gerne und ich finde Uber Jason halt auch cool und deswegen bin ich bei 3 Sternen.
Ja, New Line Cinema war tatsächlich erst nach der Post-Production wieder an diesem Film beteiligt und nachdem sie ja ursprünglich den Draft von Todd Farmer gelesen hatten, erwarteten sie halt ein total verrücktes, over-the-top, wirklich witziges Filmerlebnis und sie rechneten halt eben nicht damit, dass Sean S. Cunningham lieber einfach einen weiteren Freitag der 13. Film drehen wollte und so wurde am Ende kaum etwas von dem wirklich gedreht, was Todd Farmer schrieb. Es war zwar dieselbe Story, aber ein völlig anderer Tonfall. Wir hatten es vorhin schon gesagt, in seinem Skript war eigentlich die Action zuständig für den Humor und in dieser Fassung, die dann später im Kino lief, waren es halt die Figuren mit irgendwelchen platten Sprüchen, die dafür sorgten. Sean S. Cunningham behauptete, dass wenn man nur das gedreht hätte, was er wollte, dann wäre das ein guter Film geworden, während Todd Farmer, James Isaac und Noel Cunningham behaupteten, dass genau das Gegenteil der Fall gewesen wäre, wenn sich Cunningham gar nicht eingemischt hätte, dann wäre ein guter Film dabei entstanden. Naja, nun hat niemand das bekommen, was er haben wollte. Auch Kane Hodder hat gesagt, dass das eigentliche Skript von Todd Farmer das beste Freitag der 13. Skript war, was er je gelesen hat. Aber das war im Endeffekt sowieso vollkommen egal, denn das Problem war, André, dass Michael De Luca von New Line Cinema, also der Feuer und Flamme war für Jason X, der gesagt hat, macht mal, geil, Weltraum, bringen wir groß raus, dass der kurzfristig seinen Platz an der Spitze von New Line Cinema abgab und man damit den größten Befürworter des Films plötzlich verlor und dann New Line Cinema, die neuen Entscheidungsträger, gesagt haben, Leute, wir haben überhaupt keinen Bock auf den Film, wir schicken den jetzt erstmal ins Regal und da blieb der Film für 2 Jahre unveröffentlicht.
Das ist auch absolut absurd, ne? Ja. Also auch so wie Filme einfach so rumliegen, so da wurde investiert und gemacht und getan, das bleibt einfach rumliegen. Das ist einfach für mich immer wieder absurd, wie sowas passieren kann.
Das ist komplett absurd und wir haben zwar natürlich gehört, dass der Film dann 2001 auf dem Fantasy Filmfest lief, aber der eigentliche Kinostart in den USA war dann am 26.04.2002. Und das nächste Problem, Laura, war in der Zwischenzeit, also nur in diesen 2 Jahren, hat sich halt die Filmwelt komplett verändert. Wir haben Matrix gehabt. Zeitgleich jetzt mit Jason X lief der erste Spider-Man-Film auf einmal an einem Kino. Die Leute haben gesehen, was man für krasse Spezialeffekte digital machen kann, waren total begeistert. Und dann kommst du auf einmal mit Jason X, mit diesen alten Effekten an, die da schon zu dem Zeitpunkt, als sie gedreht wurden, sind wir ja ehrlich, nicht zeitgemäß waren. Und ganz ehrlich, den Mainstream-Zuschauern ist es egal, ob da steht, Spider-Man hat $200 Millionen gekostet und Jason X hat $13 Millionen gekostet. Die machen da keinen Unterschied, wenn sie einen Film gucken. Und dementsprechend ja, konntest du vielleicht, also sie dachten ja 99, sie hatten State-of-the-Art-Effekte, selbst wenn sie das dachten, 2001 war es halt auf keinen Fall mehr der Fall, 2002, und dementsprechend was, ne, ist halt alles schiefgegangen sozusagen, also das, ich meine, das kannst du natürlich jetzt den Machern nicht vorwerfen, das ist halt ein Problem, was New Line Cinema sozusagen aufgeworfen hat, ne?
Ja, also das ist richtig bitter, auf jeden Fall, das sehe ich auch. Also vor allem, wenn du dann dagegen so einen Film wie Matrix konkurrieren musst, ist natürlich klar, dass der Film da gnadenlos verliert bei dem Vergleich. Ich glaube aber auch, dass wenn er direkt nach seiner Postproduktion ins Kino gekommen wäre, dass das trotzdem mit den Effekten auch negativ aufgefallen wäre, weil es ja nicht nur die Effekte sind, sondern das Zusammenspiel von den Effekten mit der unpassenden Musik, dem teilweise schlechten Schauspiel und so diesen Cringe-Faktor, den dieser Film auch einfach hat. Und ja, aber bitter ist es trotzdem und den Vergleich mit Matrix hat der Film wirklich nicht verdient.
Ja, der Film startet dann auf 1878 Leinwänden und spielte am Startwochenende schon nur lediglich 6,6 Millionen US-Dollar ein und landete damit nur auf Platz 3 am Box-Office, unter anderem hinter dem Scorpion King, der damals auf Platz 1 gestartet ist. Und in der zweiten Woche stürzte der Film dann komplett ab und spielte am Ende nur 13,1 Millionen US-Dollar ein, was halt gerade mal das Produktionsbudget war. André, es gibt natürlich jetzt viele Gründe, warum das so war. Jason hat vielleicht keinen mehr interessiert im Jahr 2002, hat an Bedeutung verloren. New Line Cinema wollte kein Geld für Marketing ausgeben, was natürlich immer schon quasi ein Todesurteil für einen Film ist. Und jetzt kommt der witzige Teil, weil jetzt merkt ihr zu Hause auch, dass wir natürlich in der Zeit voranschreiten. Es gab halt Bootlegs des Films im Internet schon, bevor der Film im Kino anlief. Und das ist natürlich gerade zu der damaligen Zeit, wir erinnern uns alle, da geht dann halt vielleicht auch manch einer nicht mehr ins Kino, wenn er den Film halt zu Hause auf 8-Rohlingen schon gucken kann oder so. Und das war halt, glaube ich, das, und das muss man der New Line Cinema wirklich vorwerfen, wenn du den Film halt 2 Jahre lang irgendwo rumliegen hast und auch der Gefahr aussetzt, dass irgendjemand den kopiert von dort aus. Oder von mir aus auch beim, blödes Beispiel, der wird jetzt nicht bei Raub kopiert worden sein beim Fantasy Filmfest, aber wenn du ihn da irgendwo schon zeigst und der durch einige Hände durchgeht und dann der eigentliche Kinostart ist ein Jahr später ist, ja, dann neue Technik, Internet, Raubkopien. Ich meine nicht, dass Raubkopien neu waren da, ne? Auf VHS wurden schon raubkopiert, aber dass sie halt im Internet schon vorhanden sind, das war halt neu zu diesem Zeitpunkt. Und das ist dann halt, da kannst du nichts machen, da kannst du nicht gegen ankämpfen, ne?
Ja, genau. Das ist halt das Ding, da wurde einiges eingeholt. Nicht nur das Kino, die Technik, aber eben auch das Internet hat den Film eingeholt irgendwo. Und ja, ich meine, ich hätte auch nicht ins Kino gekonnt, ne? Als der rauskam, war ich so 15, 16. Deswegen, ich habe den halt auch auf DVD nur bekommen, weil mir den halt jemand gekauft hat so. Das hätte ich auch gar nicht gucken können, offiziell. Aber mal abgesehen davon, man merkt halt, alle Zeichen standen sehr schlecht für den Film. So alles. Marketing, das Netz, Raubkopien, Veröffentlichungszeitraum, alles war unter keinem guten Stern, wortwörtlich, für Jason X. Und das ist halt einfach sehr bedauerlich, glaube ich, für den Film. Weil wäre der zu einem anderen Zeitpunkt rausgekommen, hätte er, glaube ich, noch eine größere Rezeption damals gehabt. Wie gesagt, ne, heute gilt er irgendwie so als Kultteil, damals ist er abgesoffen. Und ja, wie gesagt, es ist schade für den Film einfach.
Ja. Und es ist ein perfektes Beispiel für die Redewendung, zu viele Köche verderben den Brei. Das ist uns, glaube ich, heute bewusst geworden. Aber Theresa, es ist ja ein paar Jahre später doch noch alles gut geworden. Freddy vs. Jason wurde doch noch produziert, wurde bekanntermaßen der quasi, man muss dann halt inflationsbereinigt so ein bisschen das noch ausrechnen, aber ich sag mal, es wurde zusammen mit dem Original der größte Hit der Reihe und ich glaube, mit Freddy vs. Jason konnten wir, glaube ich, alle was anfangen. Also der Weg dahin war vielleicht steinig und nicht erfolgreich, aber das Resultat, was sich schon Anfang der 90er Jahre alle gewünscht hatten, das hat ja dann sich doch noch gelohnt am Ende, ne?
Ja, voll. Also Freddy vs. Jason mag ich auch echt richtig gerne. Das ist ein Film, der echt super viel Spaß macht. Und ich glaube, da hat sich das Warten auch gelohnt.
Ja. Und jetzt denkt ihr, endlich sind sie fertig mit Freitag der 13. Und ich kann euch auch versichern, wir werden nicht noch mal eine Folge über Freddy vs. Jason machen, weil da haben wir ja schon eine eigene Folge zu gemacht. Aber wenn ihr jetzt denkt, ey, die Leute, die haben doch versprochen, dass sie jetzt Puppet Master 4 bis 6 besprechen, da muss ich sagen, nee, machen wir nicht. Denn wir geben eine Zugabe. Es kommen noch 2 weitere Folgen zum Thema Freitag der 13. auf euch zu. In unserer Sommerpause. Ist schon ein guter Running Gig. Ja, da lachen auch die Beteiligten hier. Weil, um schon mal festzuhalten, wir sind mittlerweile auch schon im August angekommen hier. Oder fast im August angekommen. Aber naja, wie dem auch sei, wir werden in der nächsten Woche für euch noch das Reboot noch mal ausführlich auseinanderklabüstern und werden anschließend noch einen Spezial machen, indem wir euch nochmal die Filme, jeder von uns rankt, indem wir nochmal die besten Kills zusammen addieren, hätte ich beinahe gesagt, zusammen ranken und auch nochmal unseren persönlichen, privaten Freitag der 13. Film zusammenstellen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da gibt es auch noch ein bisschen was über die coolen Fanfilme, die es auf YouTube gibt. die ihr euch vielleicht schon mal im Vorfeld schon mal angucken könnt. Never Hike Alone 1 und 2 zum Beispiel könnt ihr euch da anschauen auf YouTube. Und wir werden noch mal ein paar Worte über die Videospiele fallen lassen. Also freut euch da drauf. Es geht noch 2 Wochen in die Verlängerung. Ich glaube, hier meine Kolleginnen und Kollegen, die sind schon verzweifelt, aber komm, wir haben noch Bock drauf, Theresa.
Ja, ich freue mich richtig auf dieses Abschlussranking. Sehr gut. Da habe ich richtig Bock drauf.
Die Euphorie wollte ich hören. Und damit hören wir heute auf, bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei euch dreien. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zum Reboot. Tschö, tschö.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
They're coming to get you, Barbara.